Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter von Michael Tertupan. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Vielen Dank.
Guten Morgen, Arbeitsagentur Freising bei München. Sie hatten sich beworben für eine Stelle in einem Podcast. Ich glaube, das heißt so, das machen junge Leute. Sie sind zum zweiten Mal nicht erreichbar. Ich denke, dass wir Ihnen da leider jetzt auch das Arbeitslosengeld kürzen müssen. Es tut mir leid, aber Sie zeigen da auch so wenig Initiative. Und ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt für Sie, weil ich Sie für einen jungen, netten Mann halte, aber auch unser System hat ja Grenzen und ich hoffe, Sie haben da jetzt Verständnis dafür. Sie können gerne nochmal im dritten Teil dann auftreten und versuchen, einiges wieder gut zu machen. In diesem Sinn, schönes Weihnachtsfest und
Let the bodies hit the floor!
Guten Morgen an dieser Stelle.
Wunderschönen guten Morgen. Hallo Rudolf, hallo Daniel.
Guten Morgen.
Ja. sehr geehrter Herr Inders, heißt das an dieser Stelle, wir kriegen unsere Bezüge weiter fürs nächste Jahr, weil wir so früh aufgestanden sind?
Das ist gesichert, auf jeden Fall.
Herrlich,
wunderbar. Aktenzeichen Flugzeugträger.
Ja. So, herzlich willkommen und wunderschönen guten Morgen zur zweiten Rückblick-Galore, der Folgen-Galore, der Insert Moin Rückschau. Und wir wollen uns heute Morgen wieder, es ist halt wirklich echt erst 7.37 Uhr und Micha hat zum zweiten Mal verschlafen. Ich habe es gerade noch so geschafft, die Herren Inderst und Daniel haben natürlich die ganze Nacht verbracht mit Recherche für diesen Podcast.
Indeed.
Und die zweite Folge. Wir haben uns gestern von Januar bis März.
Du hast jetzt hier die ganze Nacht verbracht und es kommt kein schweinischer Witz. Was ist denn hier los? So hatten wir das gestern nicht abgemacht.
Die ganze Nacht recherchiert. Und heute geht's weiter mit April und mal gucken, wie weit wir heute kommen. So, Micha hatte sich beschwert, dass er noch ein paar Spiele von Januar, Februar, März unterbringen wollte. Die wäre jetzt eigentlich genau jetzt die Stelle gewesen.
Ja, das machen wir dann. Wir machen dann einfach am Ende, weil er wird ja garantiert morgen wieder verschlafen. Deswegen machen wir dann am Ende einfach, kriegt er dann nochmal irgendwie 2 Stunden Monolog, wo er einfach alles nochmal
für genau, sich... Genau, die Michas Rückschau als einzelne Episode. Wir müssen die Feiertage ja irgendwie überbrücken. Das kriegen wir schon hin. Ja. So, aber die drei Herren der Schöpfung sind ja anwesend. Und weiter geht's mit April. Wir haben mit Ridge Racer Unbounded aufgehört und waren uns nicht ganz sicher, ob I Am Alive noch im März oder erst im April kam.
Also ich glaube, es lag nämlich daran, ich habe das für April eingetragen, weil die PSN-Version meiner Meinung nach irgendwie so ein paar Wochen später kam. Und wenn es nur ein paar, 2 Wochen später, kann es ja sein, dass das schon in April gerutscht ist. Und ich habe es auf PSN gespielt und deswegen war das für mich ein April-Spiel.
Aber kein April-Scherz.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war ein sehr tolles Spiel. Und ich fand...
What?
Ja, ich fand es richtig gut, weil, also man muss ja dazu sagen, das war ja ursprünglich mal so als AAA, als neues Spiel von Jade Raymond, der Assassin's Creed-Produzentin vom ersten, angekündigt und war dann lange so im Entwicklungs-Nirvana und immer wieder gab es so, ja, eingestellt und nein, kommt auf jeden Fall doch noch, wird doch jetzt ein Download-Spiel, nein, wird immer noch ganz normal und es war irgendwie so, es war lange Vaporware, wie man so schön sagt, in der Spiele- oder allgemein in der Softwareentwicklung.
Wie ihr Profis das nennt, genau.
Genau, ja. Weil wir ja alle so solche Profis sind. Außer Herr Inders natürlich, von dem ich immer nur in höchsten respektablen Tönen spreche. Aber das.
Ich fand den Namen ja auch so witzig. Dafür, dass das Spiel nie rauskam und dann hieß es immer noch I Am Alive, als würde der Spieletitel selber noch an sich glauben, ja, als letzter.
Ein Talking Name, sagen wir da, Profis. Genau,
auf jeden Fall kam es dann tatsächlich, da wolltest du weitermachen, genau.
Ja, dann kam es und ich fand das sehr gut, also mir hat es sehr gut gefallen, weil ich mag sowieso so Endzeit-Szenarien eigentlich ganz gern und ich mochte diese Art des Spiels, dass man irgendwie so ein Spiel, wo ich tatsächlich Angst habe, dass ich es nicht schaffe, also weil man da ja wirklich durch diese, man streift da durch diese Endzeitwelt und man trifft echt immer fiese Entscheidungen, weil du siehst dann irgendwo unten, ah okay, da unten ist Wasser und irgendwie so ein Supply-Depot, gehe ich da jetzt runter, weil dann muss ich in diesen Staub rein und dann riskiere ich, dass ich da unten verrecke. Und dann muss ich tatsächlich das ganze Level nochmal von Anfang an machen. Oder ist es mir das jetzt nicht wert, da runter zu gehen, um diese Sachen einzusammeln, und gehe ich lieber im Level weiter, weil einfach mir das zu viel Gefahr ist, da runter zu gehen. Und diese Entscheidung musste man permanent treffen.
Ja, der Ansatz war ja super. Also ich hatte total Lust auf dieses Spiel. Diese postapokalyptische Szenario, aber auf Realismus getrimmt. Also nicht so übertrieben wie jetzt zum Beispiel Fallout, sondern es war ja wirklich realistisch. Also du konntest dich auch nur eine gewisse Zeit lang mit deinen schwachen Wurstärmchen irgendwie an so einer Häuserwand entlang kraxeln. Also so wie man halt in echt auch. Man würde vielleicht so einen Steg würde man vielleicht noch schaffen, und dann fällst du halt ins Bodenlose, weil deine Muskeln erschlaffen. Oh, Rudolf, dein Einsatz.
Ich überlege gerade,
und sagst, du hältst auch nicht. Und
dieser Staub, wissen denn die geneigten Hörer, warum dieser Staub so gefährlich ist?
Nee, ergänze.
Nee, ich habe das auch nur am Rand verfolgt. Ist es radioaktiv oder ist es der gefährliche Treibsandstaub?
Ich glaube, der war so dicht einfach, dieser Staub, ja, dass deine Lunge irgendwann.
Genau, also es ist so ein bisschen wie bei, also wenn man sich das vorstellen möchte, wie jetzt beim 11. September, wo dann ja alles, wo dieses Gebäude eingestürzt ist, das World Trade Center, und dann war ja dieses ganze Ground Zero alles mit so einem ganz feinen weißen Staub benetzt, also was so ein bisschen wie Asche aussah. Und das war irgendwie, da konntest du halt nicht lange atmen in diesem Staubbereich. Und du hast dann später mal irgendwie auch eine Gasmaske bekommen, mit der du es dann länger aushalten konntest in diesem Bereich. Und aber das war so der Gedanke dahinter, dass durch Gebäude, die einstürzen in dieser Stadt, dass die natürlich dann so einen Feinstaub kreieren.
Und es wurde ja auch nie wirklich erklärt, was ich auch sehr zutragend für die Atmosphäre fand. So dieses Mysteriöse, es war einfach die Postapokalypse, aber es wurde nie wirklich erklärt, was eigentlich passiert ist.
Ja, weil ich glaube, das ist bei einer echten Postapokalypse wahrscheinlich auch so, dass da
ja, halt weil die Medien ja nicht mehr funktionieren. Genau. Und man hat keinen Podcast mehr, der einen darüber informiert morgens.
Ja, wir sind natürlich immer noch da, also das können wir versprechen an dieser Stelle, dass wir auch nach dem Ende der Welt, wir senden weiter bis zum
DJ 3 Dog, live aus der Postapokalypse.
Genau.
Mit dem Jahresrückblick.
Du musst mal Sendemasten reparieren.
Diese Atmosphäre war wirklich großartig. Da hatte ich auch sehr viel Spaß daran, und diesen Survival-Horror-Aspekt dann in diese Postapokalypse rein. Es gab ja keine Monster oder so, sondern wirklich die Bösheit war ja dann in den anderen Menschen, die du gefunden hast, weil natürlich auch Kannibalismus dann ein Thema war, und du konntest dich zum Beispiel entscheiden, esse ich jetzt Menschenfleisch oder nicht, ja, um zu überleben. Das war alles sehr packend, aber man merkte, finde ich, an jeder Stelle, dass das Spiel viel größer angedacht war. Also im Endeffekt hatte man halt eine kleine Episode aus diesem angedachten großen Spiel. Das bin ich nicht losgeworden. Und dafür war es mir dann doch ein Tick zu linear. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, gehe ich jetzt da runter oder gehe ich woanders am Level lang? Diese Situation gab es ja eigentlich nie. Es war einfach komplett linear. Ja. Du musstest runter in den Staub, du musstest da durch. Und wenn das irgendwie zu blöd war, die Stelle, dann musstest du halt 10-mal probieren, da durchzukommen. Aber du hattest keine Wahl.
Was ich sehr gern mochte, war, dass dieses Silent Hill Kartensystem übernommen wurde. Also das mag ich persönlich sehr gern. Dass du eben am Anfang hattest du einfach eine gezeichnete Stadtkarte oder so eine gedruckte. Gedruckt war sie, genau. Und dann bist du irgendwo an eine Hausecke hingekommen und hast gesehen, ah, hier ist ein tiefer Graben, da komme ich nicht durch. Und in dem Moment hast du dann auf deiner Karte zum Beispiel einen roten Balken, wurde dann so manuell eingezeichnet. Und also so wie man es von den Silent Hill-Spielen kennt. Und dann, je weiter du vorangekommen bist, je mehr du entdeckt hast, desto mehr Informationen hast du auf dieser Karte dann verzeichnet gefunden. Also wo gibt es Übergänge, wo kann ich nicht lang, wo gibt es irgendwelche Durchgänge in andere Sachen, wo komme ich in die U-Bahn rein und das heißt, du hast schon recht, man hat da Ansätze gemerkt für, oh, das sollte alles mal eine große Stadt werden, die man dann wirklich nach und nach entdeckt, weil für so ein lineares Spiel war es dann gar nicht so nötig, dass man eigentlich diese Karte dann
hat. Eben, ja, leider. Ja. Und man fühlte sich dann schon sehr eingeengt auch. Überall waren halt genau dann da Gerümpel, wo du nicht weiter solltest. Und so als Erkundungsspiel in der ganzen Stadt rumzulaufen und irgendwie Sachen zu entdecken, hätte dem Spiel wirklich gut getan. Also das wär toll gewesen. Und so hat man schon gemerkt, okay, dann quetschen wir da halt jetzt noch eine kleine Story rein. Du begibst dich ja auf die Suche nach der Familie.
Und absolut überhastet das Ende auch so. Was ist am Ende, also ich glaube, wir können es an dieser Stelle spoilern, weil
das Nö, ist man kann ja nicht viel spoilern, es hört ja wirklich mittendrin
auf. Genau, so weil es ist dann irgendwie, man erreicht dann so ein Schiff, mit dem heißt, ja, mit dem kannst du losfahren und da fahren wir jetzt in diese andere Stelle. Und bumm, ist einfach Schluss. Also, weil du, und du merkst halt richtig, okay, in einem großen Spiel wäre es jetzt wahrscheinlich da weitergegangen.
So wie bei GTA, wenn sich die Brücke öffnet.
Sowas. Und da merkst du halt einfach dann, okay, da haben sie halt einfach gedacht, so, jetzt machen wir hier einen Cut, weil das ist eh nur ein Download-Spiel. Und,
mhm. für den Preis als Download-Spiel kriegt man schon ein ganz, ganz cooles Paket, finde ich. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Die Atmosphäre ist klasse und es funktioniert auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie kaputt oder so. Man darf halt, man muss versuchen, diesen Gedanken abzuschütteln, dass es mal viel größer hätte sein sollen. Und man merkt halt wirklich an jeder Stelle, was eigentlich die ursprüngliche Intention war. Wenn man das irgendwie versucht abzuschütteln und wenn man das schafft, dann hat man trotzdem ein ganz nettes Survival-Horror-Spiel, finde ich. Mhm. Diese Kämpfe fand ich ein bisschen zu monoton, leider. Also die laufen ja immer gleich ab. Der Fokus liegt ja schon darauf, dass man sehr wenig Munition hat. Man hat meistens nur ein oder zwei Patronen und Waffen sind eh selten, aber dafür ist das Kampfsystem nicht ausgereift genug. Ja?
Mhm. Gibt es da eigentlich irgendwo im Netz einen schönen Artikel,
ja,
der aufzeigt, wie es hätte werden sollen?
Bestimmt. Da gibt es bestimmt ganz viele Making-ofs während der anfänglichen Entstehungsgeschichte. Können wir mal versuchen, einen rauszugucken. Nun gut, aber man soll ja Spiele nicht danach urteilen, was sie hätten sein sollen, sondern was sie sind.
Oh. Mhm.
Finde ich immer. Ich finde es immer unfair, wenn man den Spielen das vorwirft.
Ja.
Ihr nicht?
Das kannst du bei einer guten Nacht auch immer verlangen. hätte, ficken Fahrradkette.
Von dem I Am Alive, was unwahrscheinlich war, dass es jemals kommt, da gab es dann gleich einen nächsten Kandidaten. Fez kam dann nämlich auch tatsächlich 2012 raus. Ein Indie-Spiel von dem guten Phil Fish, dem eigentlich sein Ruf vorauseilt und der als Person fast schon bekannter und verrufener ist als sein Spiel, weil Fez nie rauskam. Das wurde jahrelang verschoben. Sah aber immer wunderbar faszinierend aus in der Vorschau. Also ein 2D-Plattformer im Pixel-Style mit einem Twist sozusagen, dass man die Kamera dreht und alles dann doch 3D ist und dann aber wieder auf der 2D-Ebene ist. Und Puzzle-Plattformer und mit Fokus auf Puzzle. Kam tatsächlich raus, habt ihr aber nicht gespielt, oder?
Nee. Ich dachte immer, das wäre das Freisinger Einkaufszentrum. Aber
gut, Micha wäre an dieser Stelle immer ein idealer Gesprächspartner. Ansonsten kann ich dann eigentlich jetzt erstmal nur, dann skippen wir das mal und kann ich auf Indie Game The Movie verweisen, was dieses Jahr auch rauskam, wo die ganze Leidensgeschichte von Phil Fish aufgezeigt wird zur Entstehung von Fez, wie er dann in Verhandlungen mit Microsoft getreten ist und wie sein Geschäftspartner ihm dann fast verbietet, das Spiel zu veröffentlichen. Fand ich mindestens genauso faszinierend wie das Spiel, aber das Spiel an sich ist dann zum Glück auch richtig gut geworden. Also nach den ganzen Unkenrufen vorweg ein richtig tolles Xbox Live Arcade Game. Sollte man sich angucken. Wenn man so ein bisschen mit Puzzle-Plattformer was anfangen kann, ist es echt sehr magisch und sehr traumhaft von der ganzen Atmosphäre.
Ja, das ist leider nicht mein Genre, muss ich zugeben.
Ich sehe gerade mit Erschrecken, ihr habt im April gar nichts mehr gespielt. Hier steht nur noch Manu, 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 Micha, Micha.
Nö, das stimmt nicht. Über manche Sachen kann ich schon reden. Also zum Beispiel, The Witcher habe ich jetzt nicht gespielt. Also meine Berührungspunkte mit Witcher waren, dass ich natürlich die ganzen Tittengalerien auf einschlägigen Webseiten durchgeklickt habe. Also, weil das ist ja, wenn etwas den deutschen Spielejournalismus auszeichnet, dann ist es ja, das ist so hier die heißesten Girls aus The Witcher 2 zum Durchklicken. Und das Intro habe ich gesehen.
Diesen Trailer damals an diesem Schiff und diesem Einfrieren an Schiff.
Ja, genau, das war das Intro.
Das war nicht schlecht,
ja. Richtig cool, ja. Und ja, sonst ist so, also ein Freund von mir, der ist da total begeistert drauf abgegangen, hat da irgendwie 2000 Stunden rein versenkt und deswegen glaube ich, dass das ein sehr gutes Rollenspiel ist, aber für mich ist eh Rollenspiel und Fantasy ist dann eh nochmal problematisch, also das ist nicht so, beides nicht so mein Genre und wenn sie es dann...
Aber dann wird es dir, glaube ich, gefallen, also ich kann eigentlich diese 0815 Fantasy-Settings auch nicht mehr brauchen. Aber The Witcher 2 solltest du dir mal anschauen, gerade dann, weil es sich sehr unterscheidet, finde ich, von diesen Standard-Elfen- und Trollen-Gedöns. Es ist zwar trotzdem in diesem Art von Universum angesetzt, aber The Witcher 2 ist irgendwie viel dreckiger und viel, viel rougher. Also die ganzen Charaktere sind irgendwie rauer und also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich eben da auch ein bisschen übersättigt bin von diesem Setting und von diesem Genre. Und erzählt eine richtig gute Geschichte, finde ich. War einer meiner Highlights.
Kann man denn auch gut folgen? Weil das ist ja manchmal so bei Rollenspielen so ein bisschen ein Problem, dass man sich so verliert in der ganzen Welt, was sicherlich gut ist, aber man gar nicht mehr weiß, was eigentlich die Hauptstory ist.
Ja, das geht wunderbar. Also es ist sehr klar auch erzählt. Man klar gibt es natürlich dann auch wieder Nebenquests und so, die dann Seitenstränge eröffnen, aber so diese Hauptquest ist richtig, richtig gut erzählt und auch toll gemacht. Also da haben die, wie heißen sie, Red irgendwas, gell? Oh, Studio Red oder so?
Ach, die Entwickler, ich habe ja. Die auch auf der, bilde mir ein, auf der
Gamescom?
Nee, nicht Gamescom, sondern was da vor mir ist, die
E3?
Nee, der deutsche Ableger von der Entwicklerkonferenz. Games Developers Conference Europe. Da, glaube ich, habe ich sie auf einer Veranstaltung gesehen.
CD Projekt heißen sie.
CD Projekt, genau.
Und manchmal ist noch CD Projekt Red. Manchmal hängt das mit dran und manchmal nicht. Weiß ich auch.
Ich glaube, das ist der Editor, kann es sein? Das Kit, mit dem sie das gebaut haben, irgendwie sowas.
Naja, die Firma heißt CD Projekt, also. Ja.
Auf jeden Fall ist es ein Highlight immer für die Mod-Community. Also ich habe es natürlich auf der Xbox gespielt, aber die PC-Version, da haben sie dann ja auch ganz stolz, auf der Gamescom habe ich mich dann für einen Witcher 2-Termin angemeldet und alles, was sie mir gezeigt haben, war dann das Mod-Kit und der Tool-Editor. Und die waren völlig hin und weg von ihrem geilen Tool und es sah auch wirklich faszinierend aus. Also du kannst dir mit so einer komplett eigenen Software, hat so ein bisschen an wie so früher 3D-Studio oder so erinnert, konntest du komplett alle Settings auswählen. Du konntest Bäume pflanzen und Level bauen. Und dann hatten sie auch wirklich so Dialogsysteme und solche Geschichten eingebaut. Also du konntest dann wie mit so einer Mindmap, konntest du so Kästchen zusammenschieben, konntest dann selber Text reinschreiben, konntest die dann auch selber vertonen. Das heißt, die PC-Community kann sich da ohne Ende jetzt neue Episoden bauen und runterladen und mit der Community sharen. Und du kannst quasi deine ganz eigene Geschichte damit erzählen. Mit diesen Charakteren auch. Und kannst dann auch so Events triggern. Kannst halt sagen, wenn du diese Tür öffnest, passiert das und das, dann kommen hinten irgendwie drei Wölfe aus dem Wald und so weiter und so fort. Also da waren sie sehr stolz auf dieses Toolkit.
Die jungen Menschen.
Gut.
Trials Evolution, das habe ich vergessen, mein R. Klar, Bike Action hoch 5.
Kannst du ein bisschen näher ins Mikro kommen? Das klingt irgendwie blecherner als gestern.
Ja, weil ich gerade auf dem Klo sitze.
Trials Evolution. Daniel, sag bitte, dass du das gespielt hast.
Ja, ich habe es gespielt. Ich habe auch nur vergessen, mein Kürzel dahinter zu setzen. Ich habe es gespielt und es ist natürlich immer so ein Spiel, was irgendwie sofort so Suchten anfängt, aber ich habe das dann ein paar Tage gemacht und dann ja, war für mich auch ein bisschen die Luft raus. Also
für mich war das, Gunnar Lott hat gestern irgendwo geschrieben, er hat ein sehr schönes Wort entdeckt, verslavend.
Verslavend und das verslavend, war holländisch.
Ja. Ja. Holländisch, genau. Hat er er hat ein Spiel veröffentlicht mit seiner Firma und im App Store stand dann immer als Kritik sehr verslavend im niederländischen App Store. Und ich finde, kein Wort passt besser als zu Trials Evolution. Man ist ja gleichzeitig der größte Fan, wenn man Trials spielt und gleichzeitig ist man ja der größte Sklave, woher das Wort verslavend ja auch kommt. Ich fühle mich da immer so gefangen und gleichzeitig aber total im Glück, wenn ich Trials spiele.
Also ich muss zugeben, ich war dann auch nicht mehr gut genug als Fahrer, um weitere Streckenabschnitte frei zu kaufen mit diesen Medaillen, glaube ich, sind das ja, gell? Tut mir leid.
Ich möchte nur mit Trials-Profis reden hier am Tisch, bitte.
Ja, Volker ist doch auch so ein Trials-Crack, oder?
Da haben wir uns auch ganz schön gebettelt immer. Das Schöne an Trials ist ja, dass man die Zeiten der anderen nicht nur dann am Ende sieht, wenn man die Strecke geschafft hat, sondern die Freunde aus deiner Xbox Live-Liste werden ja quasi als fahrende Punkte dargestellt. Das heißt, du siehst immer ganz genau, ob jetzt Volker noch eine Nasenlänge vorne ist oder ob du Chris gerade eingeholt hast und so. Also da kannst du dich richtig, richtig schön betteln und du kannst dann sogar einen Spieler auswählen aus der Liste und ihn als Erzfeind deklarieren und der ist dann sogar als roter Punkt dargestellt. Großartig.
Das ist wie im Arbeitsleben. Kannst ja per Outlook, glaube ich, auch einstellen, beim Mailverteiler. Ein roter Punkt, wenn der Nemesis im Büro ist.
Ja.
Jetzt wissen wir, der eigentlich Schmidt aus der Buchhaltung, den habe ich auf dem Kicker.
Nein, also Trials war, wie zu erwarten, weiter großartig. Ich liebe diese Trials-Spiele. Ich bin ja sonst nicht so einer, der dann 500 Stunden da rein versenkt, um diesen einen Level noch zu meistern. Und bei Trials tendiere ich aber dann immer dazu, da wirklich in diesen Wahn zu verfallen und dann doch halt bei dieser Expert-Strecke. Ich hab wirklich zweimal geschafft, bei 500 Versuchen bricht dann das Spiel ab und sagt, hör mal lieber auf.
Echt?
Ja, also, ja. Wenn du den Back-Button drückst auf dem Controller, dann fängst du ja von vorne an. Und du hast entweder eine halbe Stunde Zeit als Limit, du musst es in einer halben Stunde schaffen oder bei 500 Versuchen. Und bei den letzten Expert-Strecken habe ich dann wirklich geschafft, da an das Limit ranzukommen.
Krass, das ist ja wie bei Anno. Kennt ihr bei Anno diese Warnhinweise?
Nee.
Da kommt irgendwie nach irgendwie 2 Stunden kommt jetzt so dieses, ja, du hast jetzt 2 Stunden am Stück gespielt, mach doch mal eine kurze Pause. So. Also da passiert nichts, kannst du einfach wegklicken.
Das sagt doch die Wii eigentlich auch dauernd.
Ja, die haben das aber von Anno geklaut.
Mach Fenster auf, frische Luft, frische Luft.
Und nach 8 Stunden kommt halt tatsächlich, ja, du hast jetzt 8 Stunden am Stück gespielt, hast du eigentlich heute schon mal was gegessen? Und
super.
Das heißt, also nicht, dass ich das jemals, ich habe das gehört, man munkelt das, ich habe das natürlich nie ausprobiert. Hallo?
Wer kam da rein?
Hallo? Ist da Micha aufgetaucht? Ist er aufgewacht?
Ich glaube, Volker ist vom Stuhl gekippt, weil er 8 Stunden Anno gespielt hat.
Ach so.
Habe ich schon was gegessen? Oh mein Gott. Wumm. Ich glaube, wir sind nur noch zu zweit, Schatz. Ja, dann machen wir doch weiter. Du hast doch bestimmt was Schlaues zu sagen zu der ersten The Walking Dead Episode. Ich würde sagen, wir handeln das dann auch gleich ab, weil wir haben über The Walking Dead, glaube ich, wie kaum ein anderes Spiel Zeit im Podcast verbracht.
Ja, du auf jeden Fall. Also ja. Sehr, sehr viel. Ja, also The Walking Dead war so, ich muss ja sagen, ich habe das natürlich, glaube ich, alles ein bisschen andersrum gemacht, wie es eigentlich gedacht war. Was ich aber jetzt lustigerweise gehört habe von vielen Leuten, die haben irgendwie erst mit dem Spiel angefangen, haben dann die Serie angeschaut und fanden das dann so toll, dass sie jetzt anfangen, sich die Comics zu holen. Und das ist ja eigentlich genau die andere Reihenfolge in der Entstehungsrichtung. Und bei The Walking Dead, das ist so ein bisschen, ja, wie könnte man das beschreiben? Das ist so, das ist die Neuinterpretation des Adventure-Genres eigentlich, ne?
Oh ja.
Ah, der Rudolf ist ja doch noch da.
Doch, wieso? Klar.
Wir waren jetzt bei davon ausgegangen, du wärst weg gewesen.
Nein, ich war auf dem Klo.
Ach so. Okay, dann war das nur eine sphärische Störung.
Sehr sphärisch.
Ja. Genau, und ja, The Walking Dead ist, also ich spiele es auf dem iPad und das ist eigentlich ganz angenehm für ein iPad-Spiel, weil man relativ wenig ja tatsächlich machen muss. Und wenn man sich mal ganz nüchtern betrachtet, muss man ja nur ab und zu mal eine Dialogbox anklicken und ein paar Hotspots, die auch noch ganz groß blinken, zumindest auf dem iPad, anklicken. Das ist eigentlich alles, was man macht. Also spielerisch, und da sind wir wieder bei der Diskussion von gestern, ist das überhaupt noch ein Spiel oder ist das einfach nur so ein interaktiver Comic, wo man ein bisschen rumklickt?
Also mechanisch gesehen, ja, eben.
Ja.
Aber die Diskussion hatten wir ja gestern schon in der Folge. Aber die Weiterentwicklung des Adventure-Genres, also ich meine, man musste ja auch nicht wirklich viel Spiel machen, als wir Monkey Island gespielt haben alle.
Ja, es war im Endeffekt das Gleiche. Also es war auch nur ein paar Punkte in der richtigen Reihenfolge anklicken auf dem...
Genau. Und das hat Telltale Games wirklich wunderbar geschafft, diese Atmosphäre der Comic-Vorlage da einzufangen und trotzdem ihre eigene Geschichte zu erzählen mit einem sehr... Ja, der ist jetzt nicht besonders hübsch, dieser Grafikstil, aber er passt halt einfach zu dieser Comic-Vorlage auch perfekt. Also da könnte schon noch ein bisschen mehr gehen, glaube ich. Telltale hat noch nie überzeugt mit ihren Grafik- und 3D-Modellen, fand ich bisher. Aber es ist funktional genug, um genügend Emotionalität noch zu transportieren, die das Spiel braucht. Ja.
Ich war auch tatsächlich, ich war eigentlich so ein bisschen Telltale vergrault, weil ich mir dieses Back to the Future Adventure gekauft habe.
Und was ja noch gut war im Vergleich zu Jurassic Park.
Das habe ich dann gar nicht mehr. Ja, aber ich fand das Back to the Future habe ich auch dann irgendwie, das habe ich auch die ganze Episode gekauft, gleich vorab. Und die ersten zwei habe ich noch durchgequält und dann die anderen habe ich dann nur runtergeladen, aber nie mehr angefasst, weil ich fand das so blöd. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt machen sie halt Walking Dead, das wird ja wieder genauso ein Scheiß. Und dann haben sie dann aber doch noch das Ruder rumgerissen und ein qualitatives Spiel hingeliefert, was auf den VGAs ja Game of the Year geworden ist, was schon eine ganz schön krasse Ansage mal ist, wenn man sich das Konkurrenzumfeld anschaut, was da...
Ja. Ja, vor allem als kleines Adventure-Spielchen dann gegen die ganzen großen AAA-Spiele da abzustinken, vor allem auf so einem Event wie VGA. Ja?
Nee, also, nicht abzustinken, ist, sondern sie
haben... zu gewinnen, meine ich. Ja, genau.
Oder? Das ist auch der Grund, warum, glaube ich, ich habe mich schon dieses Jahr eigentlich ein bisschen gesträubt, bei der Einrichtung bei unserer internen Einrichtung von diesem Spiel des Jahres, ob man das nicht endgültig fallen lässt. Man sieht jetzt noch die Unterscheidung oftmals in Download-Titel und Retail-Titel, aber ich glaube, das wird als Kategorie einfach jetzt in 2-3 Jahren obsolet. Warum soll einfach bei Spiel des Jahres nicht auftauchen schon Walking Dead statt eine eigene Kategorie für Download-Titel? Gut, du kannst sie halt nicht im Laden kaufen, aber...
Ja. Aber es kommt doch jetzt bald eine Sammelbox mit allem, oder?
Ja.
Das,
Also man kann sie als CD-Collection dann quasi sich bestellen, ja, bei Telltale. Mhm. Das machen sie immer am Ende der Staffel, ja.
Aber es ist auch spannend, dass dieses Franchise ja bisher, gut, man muss gucken, wie dieser komische Shooter ist, der dann kommt, aber weder als Comic noch als Serie noch als Adventure-Spiel jetzt
es war alles gut.
Qualitativ Schlechtes abliefert. Das ist ein Universum, das sich noch keinen Schnitzer geleistet hat, oder?
Mhm. Ja, man muss halt warten, bis das liegt, Dance Central Zombie-Crossover kommt oder sowas. Wenn sie dann anfangen, die Lizenz zu verwursten, dann kann es sein, dass da auch vielleicht mal Ausreißer nach unten dabei sind. Aber bisher hast du recht.
Ist die Frage auch, wie viel dieser Kirkman heißt da, oder?
Der Robert.
Robert Kirkman. Wie viel Einfluss er dazu hat oder ist das Material einfach gut? Weil ich meine, wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet ein Zombiespiel so viel Emotionalität rüberbringen wird? Ja? Also, und das auch ein Zombiespiel, wo man eigentlich schon immer dachte, oh, nochmal irgendwie ein DLC mit Zombies. Und ich meine, Red Dead Redemption hat Zombies, Call of Duty hat Zombies. Es gibt ja mehr als genug Zombiespiele, aber so ein Zombiespiel gab es halt wirklich noch nicht. So mit diesem Adventure und mit dieser Menschlichkeit, nenne ich es jetzt mal, die da wirklich erzählt wird. Also ich bin nicht der Einzige, der sagt, oh, bei Episode 3 musste ich mir echt ganz schön, da musste ich ganz schön schlucken, da konnte ich danach nichts mehr. Da war der Abend gelaufen nach dieser Szene, ja. Das hat bis jetzt auch selten ein Spiel hingebracht. Also was das ausgerechnet von Zombiespielen, Entschuldigung.
Was bisher dieses Universum wahrscheinlich gut schafft, ist auch diese Waagschale zu halten, weil es ist halt glaube ich, gerade in dem Zombie-Genre, es ist beides sehr ermüdend. Das zu lange Verweilen auf diesen Soap-Kontexten im Sinne von Spannungen und ähnliches unter den Überlebenden, aber genauso ermüdend ist es für den Zuseher, 50 Minuten Headshots zu gucken. Ja? Ja. Und das schafft die Serie, finde ich, momentan immer noch exzellent. Also sowohl als...
Die TV-Serie meinst du jetzt?
Ja.
Ja, das ist ja auch ein bisschen das Geheimnis bei dem Walking Dead, dass es eigentlich ja gar nicht so um die Zombies geht, sondern es geht ja um dieses, wie menschlich ist der Mensch noch, wenn er so, ja, in so einer Situation gebracht wird, was für Entscheidungen trifft man dann. Genau, und das aber in der genau Serie dann, überlegt man sich ja auch oft, wie hätte man selber das entschieden. Und das, diese Möglichkeit bietet ja das Spiel. Das ist dir jetzt dann irgendwie so, ja, okay, riskierst du jetzt dein eigenes Leben, indem du den einen, der da irgendwie eingesperrt ist, hinten beim Auto noch rauszuholen? Oder sagst du halt, nee, das ist mir jetzt wichtiger, dass ich hier wegkomme und dann muss der halt selber schauen, wo er bleibt.
Genau, aber wie Rudolf gesagt hat, in genau im richtigen Moment kommt dann halt doch immer noch ein bisschen Action dazu und ein bisschen Splatter.
Ein bisschen
und dann Action. Auch sehr explizit das Splatter, um das wieder aufzuwiegen, dass es eben nicht zu soapig wird, weil gerade auch der Comic zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den ein bisschen gelesen habt, der tendiert dann manchmal schon arg zur Soapigkeit, weil da einfach dieses Visuelle nicht so tragend ist. Und bei der Serie, finde ich, funktioniert es deutlich besser, dass dann halt doch mal irgendwie so ein Arm abfällt noch von so einem Zombie.
Ja. Mir fällt auch übrigens gerade auf, dass diese Serie ist eine einzige US-Waffenpropaganda, weil der
sowieso,
ist ja. Total krass. Ich habe noch nie erlebt, dass die da nicht sofort einen Headshot machen. Also da schießt keiner daneben und es ist bestimmt, weil die alle sagen, ja, hey, weil das in Amerika sind ja zum Glück, Gott sei Dank, die Waffen alle frei verkäuflich, damit man da, jeder kann sich selbst beschützen. Und,
Ein Freund von mir arbeitet bei einem Comicverlag und die hatten mal so eine Serie, Die Toten. Da war irgendwie der Ansatz, was wäre eigentlich bei einer Zombie-Apokalypse, ja, die in Deutschland auftaucht? Da haben die Leute doch gar keine Waffen. Ne? Mhm. Wenn du da nicht jetzt gerade im Bayerischen Wald bist, wo irgendwie die ganzen Leute ihre Jägersammlung im Schrank stehen haben. Jetzt stell dir mal vor, hier in Freiburg bricht die Zombie-Apokalypse aus. Wo kriege ich denn so schnell eine Waffe her?
Ja, in Freiburg, hallo, da musste ich nur in den Porsche Cayenne verbarrikadieren.
Ja, auf dem Fahrrad bin ich nicht schnell genug hier. Also von daher finde ich den Ansatz schon auch mal. Ich hätte echt Bock auf eine The Walking Dead Europe Edition, wo man dann sieht, wie die in Europa damit umgehen. Fand ich echt spannend.
Diesen The Dead gesehen, diesen Zombie-Apokalypse bricht in Afrika aus?
Nee.
Ja, der war eigentlich recht interessant. Könnt ihr mal bei Zeiten googeln oder bingen oder Weapon oder Yahoo.
Und fühlte sich das anders an?
Ja, es hat schon einen anderen Subtext, weil der Überlebende ist ein Weißer und die Zombies, die er trifft, sind größtenteils Schwarze und da gibt es natürlich schon gewissen, ja, ein Geschmäckle.
Mhm. Also so wie bei Resident Evil 5.
Mhm, nur mit anderer Sensibilität.
Okay. Schön formuliert. Aber auch hier
geht natürlich immer, dass das Zombie-Diktum lieber reicht dran als Arm ab.
Diktum. hieß er Dick.
So, aber wir haben noch zwei weitere Spiele, die unsere verschlafene, nicht anwesender Gast eingetragen hat, und zwar Prototype 2 und Pandora's Tower. Also Pandora's Tower ist für mich ist Wii exklusiv, Japan und damit für mich schon wieder raus aus der Pressliste. Und Prototype 2 war, glaube ich, ganz ordentlich, aber hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert von den Verkäufen, und deswegen ist doch auch das Studio, was das gemacht hat, dann irgendwie kurz danach dicht gemacht worden von Activision. Habe ich noch sowas im Kopf.
Ich verwechsel dauernd Prototype mit dem anderen da.
Mit Infamous?
Infamous, genau.
Ja, das ist auch gar nicht so unähnlich. Also es ist, du hast beides mal so eine große, offene Stadt, so ein Open-World-Spiel, und du sammelst eben so Superkräfte an. Und
boring.
Ja, also mich hat es jetzt auch nicht irgendwie groß gepackt.
Xenoblade Chronicles kam noch raus als großer letzter Wii-Titel. Habe ich aber kurz noch angespielt und bin dann irgendwie auch nicht richtig gefesselt hat mich es nicht, aber ich glaube, es hat sehr viele Fans gewonnen.
Ja, ich glaube, dass also Leute, die so dieses Japano
JRPG das letzte große so gesehen, ja. Rudolf, was hast du denn im April eigentlich gemacht?
Also abgesehen davon, dass ich mich halt auch ein bisschen an Trials Evolution versucht habe, muss ich mich aus dem April raushalten. Das ist kein April-Scherz. Aber dafür möchte ich zum Geburtstag gratulieren. Heute hat Simone Schreiber Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Könnt ihr nicht mit umgehen, was?
Nee, es ist völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, dann kommen wir zum Mai, weil da hast du wieder was gespielt, Rudolf. Und zwar, da war so das erste, ja, würde ich fast sagen, das erste Jahreshighlight dann. Und zwar Max Payne 3.
Mhm, ja. Mit dem vermutlich besten Voice Acting des Jahres. Was natürlich an der grandiosen Stimme von Max liegt. Ja, Wahnsinnsrückkehr für Max Payne in einem brasilianischen Setting, das förmlich in jeder Ecke zu explodieren droht. Schere zwischen Arm und Reich, Max Payne unterwegs im übelsten Verveyor-Shit, und die Bullets fliegen ohne Ende, und sie fliegen zwar so sehr, dass man wieder nicht umhin kam, die Diskussion um Gewalt anzustoßen, weil muss man denn auch die letzte Kugel so direkt einschlagen sehen? Fragezeichen, Fragezeichen. Aber ich habe das mal außen vor gelassen. Wir hatten einfach einen super Spaß im Parkhaus und in der Villa und in brennenden Penthäusern. Und ja, einfach ein sympathischer Mann. Der hat einen Bart, ein bisschen Wampe.
Und, also so wie du eigentlich.
Ja, und rasiert sich den Schädel. Nimmt er diese gesunde Müsli-Mischung aus Alkohol und Schmerzmittel. Also, was für ein Held wäre für diese schlimme Zeit hier zwischen Hartz IV und sozialer Kälte besser geeignet, um mit der Bullet Cam aufzuräumen?
Man muss noch dazu sagen, Rockstar hat sich ja dem guten alten Max angenommen, weil Remedy ja irgendwie mehr mit Alan Wake zu tun hatte. Und es war ja schon so ein bisschen so ein Wagnis. Was macht Rockstar aus Max Payne? Es hatte schon eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Setting, oder?
Ja, die mussten auch richtig viel Kritik einstecken. Also ich weiß, dass als der erste Trailer oder was es dann kam, oder Ankündigungs, die ersten Bilder, da brach ja ein Shitstorm ohne Ende los. Und
wisst ihr, warum es gut ist, Kinder zu haben? Wollte ich mal gerade kurz einwerfen.
Weil die immer die Türen im Hintergrund auf und zu machen, oder?
Ja, und ich habe meinem Sohn gerade gesagt, er soll mir doch noch bitte einen Kaffee bringen.
Ach so. Ah, okay, aber hier bei uns schafft er das wahrscheinlich nicht noch vorbei, oder?
Nee.
Bring noch einen Kaffee. Fatih macht wieder Nucky Die Webcam.
genau, wo war ich? Max Payne 3, genau. Also die mussten sich da richtig viel anhören, und es war so ein bisschen tatsächlich dieses, ja, lass Rockstar mal machen, die machen keine schlechten Spiele, weil bisher haben die ja noch nie irgendwas Schlechtes gemacht. Also selbst wenn die ein scheiß Tischtennisspiel machen, ist es das beste Tischtennisspiel, was es gibt.
Ja, warte mal, du hast ja auch, findest ja auch Topspin besser als Virtual Tennis. Also how kannst du darüber entscheiden? Ich bitte dich.
Ja, nee, gerade deswegen kann ich ja darüber entscheiden, weil ich mich auskenne und nicht so eine Casual Kacknoob-Sport-Umsetzung spiele, sondern so die richtige Profi-Skiller-Variante.
Alter, wenn ich jetzt Max Payne wäre, okay, hey. So Headshots mit Triple Z am Ende.
Psst, hier hören Kinder zu, die Kaffee.
Nein, die holen. Sind schon wieder raus, ihr könnt fluchen.
Achso, okay, ja.
Okay, weiter mit Herrn Payne.
Und nee, war wirklich auch so, ich mochte es teilweise. Am Anfang war ich völlig so, fuck, ist es schwer, was ist denn hier los? Weil man so an diese ganze, im Shooter-Genre gibt es ja so gewisse Konventionen, an die man sich mittlerweile gewöhnt hat. wie das, ja, wenn du halt oft zu oft getroffen wirst, dann bleibst du halt irgendwo hinter einer Säule sitzen und wartest, bis die rote Soße wieder weg ist und dann passt das wieder alles. Und auch so dieses, ja, du preschst halt einfach vor und run and gun, so was man halt eigentlich in allen modernen Shootern macht. Und bei Max Payne, das war wieder so eine Mischung aus vielen klassischen Elementen, so du brauchst halt Medipacks oder Painkiller, wie sie halt heißen bei Max Payne. Und wenn die alle sind, dann bist du halt weg, so dann gibt's halt kein Regenerating Health Bar. Und das waren alles so alte Shooter-Sachen, dass man auch mal irgendwo, wenn man in den Raum reingekommen ist, musste man erstmal kurz so ein bisschen die Lage checken. So dieses, okay, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mir so eine kurze Taktik zurechtlegen, wie ich hier durchkomme. Und einfach lospreschen hat halt nicht funktioniert. Und ich finde, das war so dieses, hat so ganz schön die Brücke zu diesen alten Shootern, so ein bisschen so dieses, ja, so war es aber halt früher nochmal, so hat man früher Shooter gespielt, geschlagen.
Dieser Multiplayer-Modus Gang Wars, den fand ich auch eigentlich halbwegs originell, hat mir auch gefallen. Also da hattest du diese zwei Teams, die gegeneinander irgendwie antreten mit in 5 Runden, mit irgendwie aus der Kampagne, Zusammenhang mit der Kampagne stehende Inhalte auch im Multiplayer. Das fand ich mal ganz angenehm, weil sonst hast du das immer recht, den Multiplayer immer recht losgelöst von den Inhalten, die die Kampagne bietet.
Ja.
Also mich hat Max Payne vor allem audiovisuell überzeugt. Ich finde, was Rockstar da abgeliefert hat, war eine, also man konnte sich in diesen Trip, den der gute Max da vollzieht, wirklich reinversetzen. Also am Anfang war es ja extrem stressig, weil überall diese Bilder dann so gedoppelt und entzerrt waren und dann waren irgendwie diese Bildstörungen überall und diese Überlagerungen. Das war ja fast schon ein bisschen too much. So, ja. Die erste Stunde hatte man ja echt Kopfweh danach. Und es hatte immer so diese 24-Optik, also mit diesen Kacheln, die man dann so sieht und irgendwie Texteinblendungen. Aber nach einer Stunde war ich völlig drin in dieser Welt und ich fand es einfach nur noch einfach geil. Ja. Also darf absolut. Man jetzt mal so sagen.
Ich habe da auch einen Blog-Eintrag drüber geschrieben, dass das so Rockstar verlangt halt auch dem Spieler alles ab. Also du bist wirklich fertig, wenn du das 2 Stunden gespielt hast und körperlich angestrengt und müde. Und das war ja auch so ein bisschen so, also habe ich das dann interpretiert, man mag mich da jetzt Lügen schimpfen, aber dass das auch so ein bisschen das Ziel war, hey, wir wollen, dass du dich fühlst wie Max Payne, wir wollen, dass du mit einem dröhnenden Schädel dann da sitzt, weil sie auch permanent diese treibende Mucke hatte, also so dieses, die Musik, die dich nochmal zusätzlich antreibt. Und, und was ich sehr cool fand, ich kann ja ein bisschen Portugiesisch, weil ich habe ja 3 Jahre mal in Portugal gewohnt. Und alles, was die Brasilianer dann reden, ist Portugiesisch, also ja. Brasilianischer Akzent. Und das ist auch nicht untertitelt und gar nichts. Aber wenn man ein bisschen Portugiesisch versteht, dann versteht man das. Und damit schon ganz schön derbe geflucht, muss ich sagen.
Wahrscheinlich sagen sie, 120 Gramm Putenaufschnitt bitte.
Verdammt nochmal.
Nee, das hat nichts mit Angeben zu tun.
Das war ein Witz.
Wir machen hier keine Witze.
Schloch.
Ja, hier kam kein Witz an. Den Humor hat die Leitung gekillt unterwegs.
Das freut mich immer, wenn es dann auch authentisch ist. Ich hasse es ja, wenn Leute irgendwie Deutsch reden in irgendwelchen Serien und dann ist das irgendwie so ein deutscher klingender Satz, der damit nichts zu tun hat. Deswegen finde ich das gut, wenn du das auch bestätigst, dass da wirklich auch Portugiesen
sind. Ich hatte es dann auch wieder genervt, dass zum Beispiel in Metro ist ja die offizielle Amtssprache nach der Apokalypse in Russland ist ja Englisch mit russischem schlechten Akzent. So. Mhm. Wo ich mir denke, das wäre doch so ein Spiel, was von der Atmosphäre lebt. Da kann man doch sogar vielleicht mal ein Russisch mit sich antun. Zumindest so für die Hintergrundgespräche. Vielleicht kann man sagen, okay, die wichtigen Dialoge muss man vielleicht dann doch verstehen. Aber so im Hintergrund, und das nervt mich dann halt ein bisschen, dass dann alle so mit diesem Hey, Comrade, how are you? Reden und so. Das klingt dann so ein bisschen aufgesetzt.
Da möchte ich auch nochmal auf unsere Synchronfolge verweisen, wenn man die noch nicht gehört hat, wo wir auch ausführlich darüber sprechen, warum zum Beispiel jetzt Ezio italienisch mit englischem Akzent oder englisch mit italienischem Akzent spricht und nicht einfach italienisch.
Ja. Das ist übrigens sehr witzig, das hat mir mal ein Italiener gesagt, der hat irgendwie einen ganz anderen Akzent. Also der hat irgendwie einen Mailänder-Akzent. Also gar nicht so wie jemand, der aus Florenz kommt, dann tatsächlich sprechen würde. Also das heißt, wenn du Italiener bist und das verstehst, dann würden wir uns wahrscheinlich im Deutschen, wie wenn man jetzt sagt, ja, der kommt jetzt aus Hamburg und redet aber mit bayerischem Akzent oder sowas. Und dann würde man sich denken, ja, das passt aber jetzt gar nicht so. Und das ist natürlich dann gerade für also wenn für Deutschen da schon viel Illusion kaputt geht, und dann wird es wahrscheinlich für die Italiener noch mehr sein.
Mhm. Genau, aber zurück zum Max Payne. Da hat die Illusion sehr gut funktioniert. Dieses ganze brasilianische Setting fand ich sehr gut gewählt. Also Max Payne im ersten Screenshot mit Hawaii-Hemd zu sehen, war schon sehr befremdlich, wenn man sich daran erinnert, wie er in New Jersey-Vororten durch die dunklen Gassen hüpft und auf einmal ist er da in einem sonnendurchleuchteten Brasilien. Aber diese Slums dadurch zu durchforsten und dann auch diese überall diese Graffitis an den Wänden, also grafisch hat mich das völlig umgehauen. Fand ich sehr gelungen von der Stimmung und von der Atmosphäre. Und es ist trotzdem noch düster genug dann vom Spiel. Also nicht jetzt von den Sonnenstrahlen, aber von der ganzen Atmosphäre ist es trotzdem noch diese Max Payne-Stimmung. Ich finde, das haben sie ganz gut eingefangen oder transferiert. Fandest du nicht, Rudolf?
Doch, exzellent. Das hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen.
Das Einzige, was ich schade fand, war, dass die Story ein bisschen schleppend voranging. Also es gab dann später im Spiel, als man dann in dieser Klinik war, ohne jetzt zu spoilern, ab da hat es mich dann richtig gefesselt, weil ich dann auch eine richtige Motivation hatte, mit Max Payne da weiter auf diesen Rachefeldzug zu gehen. Aber da davor ist man eigentlich immer nur irgendeiner, er ist ja dann jetzt Bodyguard geworden im dritten Teil. Und da fehlte mir so ein bisschen dieser persönliche Bezug, den Max Payne immer hatte zu seiner Mona und so weiter. Da jetzt irgendwie diesen reichen Kids hinterher zu chatten, die irgendwie gefangen worden sind, fand ich nicht sehr motivierend. Und wie gesagt, erst ab diesem Krankenhauslevel war es dann so, dass ich irgendwie auch für Max Payne einen Grund sah, da weiter sein Leben zu riskieren.
Absolut, ja. Und ich fand auch, auf Dauer war dieses, also alles scheiße hier und eigentlich ist mir egal, ob ich sterbe. Das war so ein Tick too much. Also irgendwie hat es auf Dauer dann so ein bisschen genervt, dass man irgendwie gesagt hat, ja, wenn dir alles egal ist, dann geh doch einfach. Ja, also genau. Wenn du es bei jeder Sekunde betonst, aber dich dann trotzdem in den nächsten Kugelhagel wirfst, dann irgendwann glaubt man es ihm halt nicht mehr. Aber ja.
Und die letzte Stunde hat mir leider ein bisschen das Spiel
der Endkampf
schlecht gemacht, ja. Also ja. Diese ganze letzte 1 bis 1,5 Stunden bis zum Endkampf hat Rockstar einfach völlig übertrieben mit der Gegneranzahl. Also da schlachtet man wirklich 10 Feinde pro Sekunde ab. Das war dann irgendwie doch too much. Also aber ab dem
coole Flughafen. Musik.
Ja, absolut.
Genau. Das nächste Spiel, was ich noch eingetragen hatte, war Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Was für ein Titel. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht lange drüber reden.
Recon!
War nur... Stimmt, das war das erste Spiel, in dem ich mit dem Spielthema zu Gast war, in diesem altehrwürdigen Podcast.
Und ich aus Versehen dieses Recon völlig viel zu laut reingespielt habe und du hast es nicht mitbekommen.
Ja, aber die Hörer haben es gehört und es hat sich ihnen jetzt ins Gehirn gebrannt und sie werden jetzt nie wieder Raccoon oder Recken oder sonst irgendwas sagen.
Raccoon. Es erinnert mich daran, dass eine Freundin von mir in einem Bagel-Shop gearbeitet hat und wird auch alle schon gehört. Am besten gefiel ihr immer, ich hätte gern einen Beagle.
Mit langen Ohren oder mit wenig Haaren?
Das ist richtig.
Aber Ghost Raccoon würde ich auch spielen, der Geistwaschbär.
Ja, das wäre doch aber auch mal ein Spiel, so wie der, wie heißt der, Ninja Waschbär? Nee, was ist
Raccoon.
Ninja Panda oder sowas, gibt es doch so ein Comic.
Und dann, warte, es gibt noch Ghost Raccoon und dann so ein Rapper, der überall auf jedem Album Gastauftritt hat, ist der Feature Soldier.
Ja.
Rudolf, der Podcast Feature Soldier.
Genau. Ich hab den Titel auch ein bisschen gespielt, aber nur so 2 Stunden. Und ich habe ihn überhaupt erst eingelegt, weil man mir versprochen hatte, es spiele sich eben actionlastiger als die anderen Teile, weil mit Team-basierten Shootern kann ich überhaupt nicht. Ich finde es immer albern. Entweder machen sie es selber, dann macht es aber auch bitte selber, oder ich mach's ganz allein. Ich will nicht immer über 5 Hans Wurste befehligen müssen.
Ja, genau, das ist eben das, was ich gern mag und ich mochte
auch der Ressortleiter.
Bei den Vorgängern, dass du eben deinem Team dann Befehle gibst und dass du eben sagst, du hier, Scharfschütze, positionier dich hier auf dem Dach und der MG-Schütze geht hier in Stellung und deckt den Platz und das mochte ich, dieses Teamtaktik. Und
man hat da einen kleinen Führerkomplex.
Ja, genau, ne, das ist ja, der Deutsche gibt ja gern Befehle und deswegen wäre das genau mein Spiel gewesen. Aber bei Future Soldier haben sie es leider völlig rausgenommen und man hat zwar noch 4 Kameraden dabei, aber die machen sowieso, was sie wollen und man laufen die einfach nach oder preschen im Zweifelsfall vor und das war ein bisschen schade. Also das Einzige, was noch einigermaßen in Ordnung war, wenn man das halt mit mehr Leuten zusammengespielt hat, wenn man wirklich in so einem Viererteam und dann zusammen...
Stimmt, da gab es ja auch so einen Pseudo-Horde-Modus, gell?
Nee, du konntest einfach die Kampagne zu viert spielen.
Ach so, aber das hat... Okay.
Also ein Harde-Modus war mir jetzt nicht bekannt. Es gab noch einen Multiplayer-Modus, dann einfach einen ganz normalen, so mit den Klassikern wie Capture the Flag und Team Deathmatch und so Zeugs. Es war ganz ordentlich, es war nur das nicht das, was ich mir von einem Ghost Raccoon versprochen hätte.
Feature Soldier.
Ja, Ghost Raccoon Feature Soldier. So, ohne Beagles. Aber.
Next ja. One!
Next One, Diablo 3, viel Spaß beim Diskutieren. Habe ich keine Ahnung.
Da war ja eigentlich nichts, oder? Da brauchen wir nicht groß drüber reden.
Nee. Gut, nächstes Spiel.
Dragon's Dogma ärgert mich jetzt, muss ich auch mal sagen.
Na, ganz kurz noch zu Diablo. Hat es wirklich keiner gespielt von euch?
Nee, also ich habe halt mitbekommen, dass als das rauskam, mich hat Diablo noch nie so interessiert. Und ja, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch keinen gaming-fähigen PC. Deswegen war ich da sowieso raus. Und ich habe irgendwie, ja, habe das alles mitbekommen schon. Und dass alle so in meinem Online-Freundeskreis und auch privaten Freundeskreis irgendwie wochenlang diesem Spiel erstmal erlegen sind und für nichts mehr ansprechbar oder zu gebrauchen waren. Aber selber.
Es kommt doch 2013 jetzt doch für Konsole, jetzt mal ehrlich. Dann spiele ich es auch.
Ja. Ich konnte nicht warten. Ich habe dann auch immer überlegt, warte ich auf Konsole, weil. Ich habe es dann doch eben angefangen, weil eben zum Glück Blizzard ja auch immer gleich eine Mac-Version mitliefert. Und ich war auch eigentlich sehr begeistert. Also die erste Stunde fand ich total geil, die zweite auch noch. Und dann haben wir drüber gepodcastet, gleich am Anfang so Ersteindruck. Und ich habe eigentlich total geschwärmt über das Spiel, weil es eigentlich viel richtig gemacht hat. Und dann kam so langsam die Ernüchterung, fand ich. Also mir hat zum Beispiel gefallen das neue Skillsystem und so weiter. Das kann man sich alles anhören. Ich wollte nur nochmal sagen, wir haben dann auch bei Torchlight nochmal drüber gesprochen. Es hat halt leider nicht lang angehalten. Also für mich hatte Diablo 3 so den Fast-Food-Charakter. Also irgendwie kurz voller Euphorie satt gegessen und dann aber schnell wieder das Hungergefühl bekommen. Weil nach einmal durchspielen war für mich dann irgendwie der Reiz weg, da das Endgame hat irgendwie nicht funktioniert. Also da jetzt nochmal das Gleiche durchzuspielen und nochmal und nochmal und nochmal, um dann endlich mal irgendwie gute Waffen zu kriegen, das ist leider nicht aufgegangen, diese Formel, dass Blizzard gesagt hat, wir stricken dieses ganze Spiel um das Auktionshaus.
Ja, ich glaube, das habe ich auch immer mitbekommen, dass das Problem war, dass man am Ende einfach nichts mehr gefunden hat. Also alles, was man gefunden hat, war schlechter. Und deswegen, du wurdest de facto gezwungen, wenn du es weiter auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen wolltest, gezwungen einzukaufen. Da
genau, oder viel zu grinden. Genau,
um das Geld aber selbst dazu. Das hat ja, glaube ich, nicht funktioniert, das Grinden, weil du einfach eben nichts mehr gefunden hast, was dir geholfen hat.
Ja, für Geld halt sozusagen, ja. Also wenn grinden du das Geld nicht Geld. Echt Geld, ja, wenn du nicht echt Geld ausgeben wolltest, musstest du halt Stunden um Stunden darin versenken, um genügend Loot zu sammeln, den sinnlosen Loot zu sammeln, den du verkaufen kannst, um dir dann doch eine Waffe zu kaufen. Aber dieses Spiel abkürzen hat dem Spiel einfach nicht gut getan mit diesem Auktionshaus. Das war leider dieser ganze Reiz, den Diablo ausgemacht hat, nämlich dieses, oh geil, schon wieder eine geile neue Waffe gefunden, das ging völlig flöten leider.
Manuel, der Loot-Burger.
Gut, Dragon's Dogma kam noch im Mai, war irgendwie ein ganz interessantes Spiel, weil ich finde, als das angekündigt wurde, war das so, ja, ein Rollenspiel mit Drachenbedrohung und boah, das ist jetzt, versuchen sie ja auch so ein Skyrim nachzuliefern und warum sollte man das spielen? Das ist doch das schlechtere Skyrim. Hat aber wohl dann doch ganz gut funktioniert, weil es kam ja dann kurz danach die Ansage, dass das irgendwie eins der erfolgreichsten Capcom-Spiele war und jetzt auch zu einer Serie werden wird.
Ich habe das boykottiert, wisst ihr warum? Es ist aus kindlich ungerechtem Zorn, weil man es nicht Koop spielen konnte. Und es wäre so Bombe gewesen im Koop, ich bin mir nach wie vor sicher. Dieser Pseudo-Koop mit diesem Schein-Charakter, den du an der Seite hast, das ist doch alles Schande.
Aber das ist doch ein Rollenspiel, ich weiß nicht, ob denn, Skyrim oder ein Fallout kann man doch auch nicht im Koop spielen.
Ich bin vollkommen Koop-hardwired. Wenn der Vorteil bei Fallout war ja, als mein guter Freund Reinhard Prosch, der jetzt in Guatemala haust und keine Xbox hat, da haben wir zusammen Fallout gespielt, ging wunderbar. Ich saß daneben, habe immer reingebrüllt, was er zu tun hat. Er hat dann gesagt, nein, aber es war trotzdem schön. Und es waren etwa, was weiß ich, 180 oder 200 Stunden, die wir da reingesteckt haben. Jetzt habe ich halt niemanden mehr, der willens ist, es auf sich zu nehmen für mich. Und Dragon's Dogma, ja, wahrscheinlich, wenn man es so mir vorgespielt hätte und ich hätte reinbrüllen können von der Seite, hätte ich es schon wieder gemacht. Aber dass ich mich alleine hinsetze, das ist einfach nicht, ich bin nicht willensstark genug.
Ich habe von diesem Spiel überhaupt nichts mitbekommen. Was ist denn das bitte?
Das haben wir doch gerade erklärt.
Ja, aber warum ging das so an mir vorbei?
Das frage ich mir auch.
Weiß ich nicht. Ja, weil du wahrscheinlich ja sowieso mit Spielen und so nicht so bewandert ist. Also wie, ich meine, wir machen täglich einen Spiele-Podcast. Da ist natürlich klar, dass wir...
Ja, ich als Feature-Soldier bin ja immer nur so wegen meiner sexy Stimme dabei. Ich
weiß. Absolut, ja.
Ich glaube, ich war im Diablo- und Max Payne-Fieber. Es ging völlig an mir vorbei. Und dann habe ich wahrscheinlich nur gesehen, Fantasy-Drachen, oh ja, lasst mal.
Ja, kann sein.
Lohnt sich denn noch anzugucken, oder?
Ja. Also, ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe es nicht gespielt. Aber wenn man dem Erfolg glauben darf an der Kasse, also die Leute haben mit ihrem Wallet gevotet, wie man sagt, und es scheint ja ganz gut angekommen zu sein.
Ich denke auch.
Ja. So, wir kommen zum
ganz kurze Ergänzung noch. Diablo 3 hat den Gesamtrekord, glaube ich, gebrochen für das bestverkaufste PC-Spiel aller bisherigen Zeiten. Also nochmal so zur Diskussion, PC als Plattform ist tot. Da hat Blizzard nochmal richtig reingehauen.
Ja gut, aber das ist halt Blizzard. Also das, ich meine, wenn die in StarCraft rausbringen, dann verkauft die es auch wie blöd. Die haben halt noch ihre 3-4 Sachen,
die ja, noch gut laufen. 3,5 Millionen in den ersten 24 Stunden oder sowas war das dann, ja, glaube ich.
Und es heftig.
Ging dann noch irgendwie noch hoch über 6 Millionen, 7 Millionen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, das rücken sie ja leider nicht raus, wie viel von den Leuten ging es so wie mir, dass sie quasi am Anfang gespielt haben, wenn sie überhaupt in den Server kamen, die Diskussion gab es ja auch am Anfang. Und wie viel davon spielen das noch regelmäßig? Weil Diablo 2 wird ja heute noch gespielt von Millionen von Leuten.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist eigentlich ganz interessant, weil du gesagt hast, das ist ja wie Fast Food und gerade Diablo 2 war ja das absolute Gegenteil von Fast Food.
Eben.
Ein Spiel, was seinen Reiz und seine ganze Anziehung erst nach mehreren Spielstunden oder mehreren 10er-Spielstunden ausgebreitet hat. Also das heißt, ich habe tatsächlich dann Freunde, die bis vor ein paar Monaten, bis dann das 3 herauskam, noch das 2 immer wieder regelmäßig gespielt haben. Und,
Ich glaube, und vor allem je näher Teil 3 kam, desto höher schlug die Retro-Kurve auch wieder aus.
Ja.
So ein Warmspielen.
Ja, und es war auch lustigerweise, das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass viele Leute, die jetzt gar nichts mehr, die gar nicht mehr spielen, also die früher viel gespielt haben und sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie Beruf oder Familie oder sonst was, ich spiele gar nicht mehr, dass die tatsächlich so Diablo 3 dann nochmal angefasst haben als eins der wenigen Spiele. Und das könnte natürlich auch so ein Geheimnis oder das könnte die Erklärung sein, warum sie nochmal so viel verkauft haben, weil diese Leute natürlich im Zweifel nur einen PC haben, weil sie sagen, ich spiele ja nicht, warum brauche ich da eine Konsole, aber so einen klaren Rechner habe ich zu Hause und ein Diablo, das hole ich mir dann nochmal, weil das, da erinnere ich mich, da habe ich früher während der Schulzeit oder noch früher gern gespielt.
Ja.
Also ein Retro-Effekt, der da eingesetzt hat.
Wir müssen nächstes Jahr vielleicht mal so ein Special machen und mal gucken, wie Diablo 3 sich durch Patches verändert hat. Vielleicht haben sie ja da wirklich inzwischen alles ausgebessert und wir fluchen immer noch über den alten Stand.
Ja.
Mal gucken.
Mal gucken.
So, wo geht's weiter?
Der Juni geht weiter mit dem nächsten Knaller und zwar Spec Ops The Line.
Wuhu!
Wirklich, haben wir auch drüber geredet im Podcast, ne?
Ja, mit dem Dr. Inders sogar.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Ein richtig tolles Spiel, weil das war so ein Shooter, der aus Deutschland kam, also er kommt aus Berlin von den Jager Studios und man dachte am Anfang so, also jetzt fangen die Deutschen natürlich auch so, das ist so der Versuch, so diese Shooter Call of Duty Welle mitzureiten und jetzt macht man halt auch mal so ein MeToo-Produkt, ein Shooter mit US-Soldaten, die toll sind und alles wegballern. War es dann aber gar nicht, sondern es war so eine ganz alternative Interpretation dieses US-patriotistischen Einsatzes.
Ich wünsche mir von dem Studio mal ein Spiel über Jager-Tee.
Konnte man eigentlich Jager-Bombs trinken in dem Spiel?
Also, ach Leute, ich will hier ernsthaft über kulturelle, wertvolle Spiele reden und ihr müsst mal alles runter, alles in den Schlamm ziehen mit euer.
Aber wir haben noch keine Sexwitze heute, großartig.
War vielleicht der also bei dem Einleitungssatz, den du gebracht hast, wollte ich eigentlich schon brüllen.
Ja, brülle.
Weil im Endeffekt war eben nicht das tolle Spiel, also Spiel als programmiertes System, weil das war ja das erschreckend Konventionelle. Hat ja praktisch die ganze Bemühung konterkariert dann, die drum umgestrickt wurde. Oder?
Also meinst du jetzt rein die Mechanik? Da muss ich dann sagen, ja, es war halt ein solider Third-Person-Deckungsshooter. So. Also nicht mehr, nicht weniger. Der hat gut funktioniert, aber war auch jetzt nichts Revolutionäres. Aber wenn das von einem deutschen Studio kommt, ist das ja schon mal aller Ehren wert, wenn man sagt, okay, die machen ein Spiel, was auf jeden Fall auf internationalem Niveau mithalten kann,
technisch. Das war so ein bisschen die Diskussion, die wir gestern bei Binary Domain hatten. Ja, also wo die Japaner zum ersten Mal so einen Deckungsshooter machen und der hat gut funktioniert. Und jetzt war es eben, hier, deutsches Studio kann auch ein Gears of War rausbringen.
Ja. Ja. Wenn du aber den Inhalt meinst, da muss ich dir recht geben, weil dieses, dass man natürlich trotz, also man einerseits der total gezeichnete Soldat ist, der überhaupt zerbricht an diesem ganzen Krieg, und dann aber trotzdem nach der Zwischensequenz dann wieder 50 Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, abballert. Das stimmt natürlich, das hat diesen ganzen erzählerischen Ansatz so ein bisschen konterkariert, dass man danach dann einfach spielmechanisch wieder hunderte Gegner weggemäht hat.
Ja, das Spiel ist das natürlich, also weshalb wir es so mögen wahrscheinlich, den Grund darin zu suchen, dass man endlich einmal sieht, was denn aus diesen angeblich so chirurgisch präzisen Schlägen, die man in Modern Warfare ausführt, was da eigentlich am Boden übrig bleibt davon. Mhm. Frage ich zur Weihnachtszeit doppelt kritisch übrigens.
Doppelt kritisch?
Na,
dann geht das dann wieder auf.
And what have you bumped?
Nein, also es gab eben diese berühmten Szenen, in denen man sich an Call of Duty erinnert fühlt und dann eben aber auch die Konsequenz zu tragen hat. Ja? Und dann durch dieses Meer an von Phosphor, heißt das Phosphor? Ja, gell? Dieser weiße Phosphor.
Ja, das war weißer Phosphor, ja.
Dann da durchläuft und das wirklich dann auch mal sieht als Soldat oder eben auch als Spieler, was für eine Auswirkung am Boden das hat. Und diese Konsequenz wird an vielen Stellen dann auch wirklich ausgelebt. Und man kriegt auch mit, wie sich das Spiel verändert, weil dieser Hauptcharakter ja auch immer mehr in seinen Wahn verfällt und so weiter. Das ist schon richtig gut gemacht, aber die Hauptdiskussion, die Daniel eben ansprach, ist dann schon, im Endeffekt ist es dann halt doch immer wieder ein reiner Moorhuhn-Shooter und man sitzt dann da an seiner MG und ballert irgendwie 50 Leute kaputt, die da rüberkommen. Das hat schon gebrochen, wobei man immer noch nicht so genau sagen kann, finde ich, ob das jetzt Absicht war vom Studio oder so ein bisschen Hilflosigkeit oder ob 2K dann quasi gesagt hat, ja, aber ein bisschen mehr Geballer muss da schon rein. Ihr könnt da jetzt nicht nur irgendwie die Parabel erzählen. Da bin ich mir bis heute nicht so ganz sicher, welche Einflussnahme da dazu geführt hat, also von welcher Seite dieser Wunsch kam, da noch mehr Geballer reinzumachen. Oder ob es wirklich so als Spiegel dieses ganze Genre gesehen werden muss. Ja, so, jetzt hier, überleg doch mal, warum ballerst du jetzt 50 Leute kaputt? Du hast doch gerade eben so einen Moment gehabt, wo dir bewusst wurde, dass es eigentlich nicht so toll ist. Also da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, woher das kam.
Die hatten ja auch eine relativ lange Entwicklungsphase, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe immer diese Aufrufe gehört, sucht Beta-Tester und so Personal gesucht. Oder irre ich mich da? Kam das nur so vor?
Ich glaube, es war irgendwie, dass das schon länger in der Entwicklung war und dann ist 2K als Publisher eingestiegen und dann wurde es auch erst Spec Ops The Line, also weil die gesagt haben, hey, wir haben noch diese Spec Ops Serie, diese Militär-Shooter-Serie, dann können wir doch mach doch da mal einen neuen Teil dazu. Es gab immer wieder Ankündigungen, dann gab es mal irgendwie eine Preview und so, aber es hat schon vergleichsweise lang gedauert, also das stimmt schon. Aber das ist jetzt... Ja, es waren jetzt halt nicht diese 2 Jahre, die man von einem Call of Duty gewöhnt ist, sondern es waren schon ein paar mehr Jahre, aber andererseits glaube ich schon, dass das auch durchaus eine normale Entwicklungszeit manchmal ist, weil man bekommt man es halt einfach nicht mit, weil halt Spiele gar nicht angekündigt sind und wenn sie angekündigt werden, sind sie eigentlich schon 2 Jahre in der Entwicklung und dann heißt es ja und in 2 Jahren kommen sie raus oder so.
Mhm. Unabhängig von der ganzen Moral fand ich aber auch die Geschichte an sich fand ich eigentlich auch sehr packend. Also die angesetzt in Dubai mit diesem Sturm, jetzt mal mit den Logikfehlern, warum da jetzt ausgerechnet so ein Trupp nochmal reinläuft, wenn da einer verloren gegangen ist. Davon mal abgesehen fand ich es sehr schön erzählt auch. Es hat sich natürlich sehr stark orientiert an dem Apocalypse Now. Wie heißt das Buch nochmal?
The Heart of Darkness.
The Heart of Darkness, also beziehungsweise hat sich glaube ich mehr am Buch orientiert als am Film. Und diese Geschichte des Captains, der dann auch quasi so den Grip verliert und seine Truppe, die ihm irgendwie dann auch nicht mehr so richtig oder nur noch so halbherzig folgt, weil sie sonst Angst um ihr Überleben haben. Das war schon richtig gut gemacht, fand ich. Und auch diese ganze Schlusssequenz war richtig gut. Unabhängig von dieser ganzen Moraldiskussion war das auch für einen Shooter eine sehr packende Story.
Ist das unser? Das ist ja total interessant. Das ist ja, da wird der Rudolf jetzt innerlich jubeln als Kulturmensch. Das ist ja total interessant, dass das erste war ein Buch, dann später war ein Film draus und jetzt ist es ein Spiel und es ist immer das gleiche Thema. Also quasi jede Generation bekommt ihr Heart of Darkness in ihrem Medium, das sie verdient. Also das ist ja schon interessant. Da müsste man mal, da könnte man ja geradezu drüber diplomieren. Oder
da so. Gibt es doch so Game Studies oder so, oder?
Bestimmt.
Nee, hat keine Zukunft.
Also, glaube ich auch nicht.
Nee, aber das finde ich eine interessante These, dass das Medium dann, weil ich glaube, dass nicht jeder Shooter-Fan von heute den Film oder gar das Buch gelesen haben.
Ja, den Film wahrscheinlich schon, oder? Der ist
ja, glaube ich auch nicht mehr.
Echt nicht?
Nee.
Okay. Das ist übrigens ein Geschenktipp, würde ich sagen, klassisch. Die Apocalypse Now Redux Blu-ray ist fantastisch.
Gerade um Weihnachten kann man gerne so
schenkt man gerne Kriegsfilme.
Nachmittags mit der Familie nochmal zu
Kaffee. Zwischen diesen ganzen ostdeutschen Märchen auf dem MDR.
Schön, ja. Drei Nüsse für Aschenbrödel.
Colonel Kurz schneidet Ohren ab.
Und dann so ein bisschen The Horror. Passt doch gut.
Ja. Wohliger Grusel gibt es diesen Begriff. Man schaut sich was an, um sich zu gruseln, damit man aber dann sich sagen kann, aber gut, dass es uns hier so gut geht und wir im warmen Wohnzimmer sitzen und...
Da muss ich mir aber nur diese Talkshows angucken.
Ja, ich glaube, da kommt der Begriff auch her von diesen Fremdschämen-RTL-Dokumentationen, dass man sich immer denkt, gut, dass es Leute gibt, die noch blöder oder dümmer oder unfähiger sind als ich.
Aus dem echten Leben.
Aber genau. Daniel, nochmal zu deinem Punkt zurückzukommen. Ich finde die These nach wie vor super, dass es eben unsere Generations-Apokalypse Now quasi ist, in dem entsprechenden Medium. Ich finde aber auch, dass das Spiel eben gezeigt hat, dass dieses Medium Videospiele dann doch halt eine Grenze hat, momentan, weil eben diese Mechanik doch noch ein sehr treibendes Mittel ist. Was wir bei The Walking Dead ja auch noch als Diskussion hatten, eben mit dieser, ist die Mechanik Spiel genug? Weil jetzt hier ist diese Mechanik nicht schon zu viel Spiel für diese Story und für dieses Setting. Ja? Mhm. Also The Spec Ops The Line hätte eigentlich sich noch mehr abschauen müssen von The Walking Dead und man hätte noch viel weniger, sogar noch viel weniger, vielleicht gar nicht irgendwie in die Ballereien eingreifen müssen. Es hätte meiner Meinung nach auch als Adventure funktioniert. Dieses Thema wäre dafür gut geeignet gewesen. Ja, dass man nur an gewissen Stellen irgendwie wirklich auch ballern muss, aber dass es nicht diesen Moorhuhn-Charakter hat und dass dem Spiel dann dauernd vorgeworfen wird, dass es seine eigene Moral nicht ernst nimmt.
Hm. Ein Rollenspiel wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn man die Möglichkeit hätte, jeden Konflikt auch gewaltlos zu lösen. Also so, du musst jetzt nicht ballern. Wenn du jetzt aber ballerst, dann ist das vielleicht die einfachere Methode, aber dann schau dir auch die Konsequenzen des Ganzen an. Oder so. Das haben ja auch die Leute so ein bisschen kritisiert bei dieser Phosphor-Szene, dass die sie dir einerseits so ein Schuldgefühl einreden wollen, indem sie dir nachher zeigen, so, ja, guck mal, was du mit deinem bösen Phosphor gemacht hast. Aber du als Spieler eigentlich gar nicht, du fühlst dich aus der Verantwortung genommen, weil du hattest ja keine Wahl, du musstest ja den Knopf drücken. Also wenn du nichts gemacht hast, ist auch nichts, konntest du nicht ging einfach...
Nicht weiter.
Ja. Genau, es ging nicht weiter. Und das war so ein bisschen, ich finde, dadurch ist dieser Effekt, dieses, wir reden dir ein Schuldgefühl ein, ist so ein bisschen verpufft, weil ich immer persönlich hatte ich dann das Gefühl so, ja gut, aber das haben doch jetzt die Entwickler von mir gewollt, da ich habe doch gar nicht, ich musste aufs Knöpfchen drücken. Das heißt, in dem Moment war die Mechanik des Spiels dann wieder wichtiger als die persönliche Entscheidung. Und für eine Entscheidung, die ich dann nicht umgehen konnte, kann ich mich ja auch schlecht dann irgendwie schämen.
Es gab ja so Entscheidungsmomente im Spiel.
Ja.
Also es gab ja so zum Beispiel, da hängen jetzt irgendwie zwei, schießt du auf die oder schießt du auf die, die dich bedrohen? Oder rettest du den Zivilisten oder rettest du deinen Kameraden? Also solche Situationen gab es ja durchaus, aber die waren, fand ich, nicht stark genug oder nicht präsent genug. Also da hätte es noch viel mehr davon
geben müssen. Ja, das waren irgendwie nur so zwei, drei in einem 8-Stunden-Spiel. Also
ja, genau.
Ist dann verpufft ein bisschen. Aber ja, apropos, jede Generation bekommt das Spiel, das sie verdient. Lollipop Chainsaw. Ein Spiel, das Mami besprechen wollen. Manu und Micha. Ich sehe gerade, wir haben in unserem Kalender hier Mami stehen. Habe ich gar nicht gespielt. Ich habe nur diese ganze Sexismus-Debatte mitbekommen. So dieses, ist das jetzt Sexismus? Ist das jetzt so sexistisch, dass es schon wieder als Spiegel gilt? Also dass so, hey Leute, hey ihr Gamer, ich zeige euch mal, was ihr für Unterhaltung haltet und wie ihr Frauen- und Rollenbilder seht und... Das habe ich mitbekommen. Aber wer hat es denn gespielt von euch?
Ich mit Begeisterung. Aber Rudolf, du nicht?
Ich habe es nicht gespielt, ich habe nur das Artwork mir angeschaut.
Auf der 4-Players-Klickstrecke.
Ja, genau.
Lollipop Chainsaw, ja. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Das Suda51-Spiele liebe ich sowieso. Auch wenn sie mich dann immer fast zur Weißglut bringen mit ihrer hakeligen Steuerung, mit der nicht richtig funktionierenden Mechanik. Aber dieser Suda-Humor, der ist einfach großartig. Und Suda hat sich diesmal zu Lollipop Chainsaw einen, Rudolf, du magst mich ergänzen, wie der heißt, irgend so ein Autor, so ein berühmter Regisseur, der so cheesy B-Movies dreht.
Ach, hat er? Das ist mir, nee, das ist mir leider nicht hängen geblieben.
Na, auf jeden Fall sagt einem der Name was, wenn man, glaube ich, da im Filmbusiness, also Micha würde da jetzt was zu ergänzen. Mir hat der Name nichts gesagt, aber eben Lollipop Chainsaw, man rennt als Cheerleaderin mit einer Kettensäge durch die Gegend und metzelt mal wieder so ein paar Zombies durch die Gegend. Und das ganze Spiel nimmt sich halt so überhaupt gar nicht ernst. Deswegen war diese Sexismusdebatte auch ein bisschen fragwürdig, weil es andererseits ist es natürlich auch Sexismus, wenn es ironisch gemeint ist, ist mir völlig klar. Und diese Charaktere sind schon sehr platt und oberflächlich. Und diese Lollipop-lutschende Cheerleaderin, die da Mord Scouty dran hat und die Kamera dauernd unter ihr Röckchen fährt, wenn sie die Zombies metzelt, es ist natürlich durch und durch sexistisch. Aber es hat einen sehr interessanten Ansatz. Zum Beispiel.
Naja, es ist halt das Starship Troopers-Prinzip so. Genau. Es ist so platt und es gibt halt Leute, die sehen es für das, was es ist, und es gibt halt Leute, die haben es wirklich verstanden.
Mhm. Und dann gab es eben auch diese Theorie, dass das umgekehrte Sexismus quasi ist, dass der Suda mit diesem abgeschnittenen Freund, den man als Kopf mit sich rumträgt, also am Gürtel hängt der Normalmensch-Freund dieser Cheerleaderin, die eben aus einer Familie von Zombie-Mördern kommt, wo alle Auftragsmörder quasi sind für diese Zombie-Herde, also wie so ein Familienunternehmen sozusagen. Und der wird dann geschminkt, dieser Kopf, weil es schöner aussieht, und der muss alles über sich ergehen lassen und hat keine Beine mehr und muss sich dauernd irgendwelche blöden Sprüche anhören, dass er jetzt ja nur noch mit der Zunge agieren kann und lauter so Sachen. Also dieser ganze Sexismus, der eigentlich auf der Frauenrolle liegt, wird dann quasi auf diesen Männerkopf übertragen, der dann mal erleben kann, wie das so ist. Also ist jetzt nicht meine Theorie, es ist eine Theorie, wie dieses Spiel verstanden werden kann. Ich bin mir immer nicht sicher, ob Suda51 so intelligent ist, dass er sich sowas dabei denkt. Oder ob das einfach sein pubertärer Humor ist und er findet es einfach lustig, dass dieser Mann da als Kopf nur hängt. Ja, also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, und ich tendiere eher dazu, dass Suda einfach einen infantilen Humor hat und das einfach ausleben kann, weil er es ausleben darf. Ja. Andersrum. Aber unabhängig davon macht es wahnsinnig Spaß, weil das Spiel ist nicht ernst. Also man fühlt sich nicht fremdschämend, wenn man mit dieser Cheerleaderin da rumläuft. Also alles sehr comichaft. Köpfe zerplatzen, man rennt mit der Kettensäge rum und sie jubelt dann wie halt so eine typische Cheerleaderin, und dann kriegt man irgendwie 1000 Punkte dafür. Es ist sehr arcadig und es ist erinnert an die guten alten Zeiten, würde ich mal so sagen. Ja, so Arcade-Schnetzlerei.
Punkte in Form von rosa Herzchen, glaube ich, oder?
Ja, und alles fliegt durch die Gegend und du kriegst irgendwie für Special Moves, kriegst du dann irgendwie auch noch irgendwelche Superherzchen. Es ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Voll aber süß. Es ist jetzt kein richtig gutes Spiel. Also die Mechanik ist schon sehr monoton und ja, man spielt sich da so ein bisschen durch, hat ein paar Stunden Spaß, aber es ist jetzt nichts, was hängen bleibt.
Na gut.
Aber ich fand die Diskussion für das Spiel auch ein bisschen zu übertrieben. Also das ist, für mich war das auf einer Ebene mit, ist es auch sexistisch in Super Mario, dass die Prinzessin halt nicht selbstständig ist und da immer entführt wird. Also so auf dem Level war das für mich von der Diskussion, ehrlich gesagt.
Also da sind wir doch schon etwas weiter.
Genau. Du hast noch zwei Sachen eingetragen, Manu. Und zwar Magic 2013 und Quantum Conundrum.
Genau, Magic. Moment kurz. Magic und Quantum Conundrum. Magic, das Kartenspiel, die neue Version, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht groß einsteigen. Es war halt Magic und es waren neue Kartensets. Habe ich auch wieder sehr viel gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber man muss natürlich die Magic-Atmosphäre und diese Magic-Welt auch schon mögen und kennen, um da Spaß zu haben. Und Quantum Conundrum fand ich interessant, weil das war von dieser Kim Swift, die bei Portal mitgearbeitet hat.
Genau, man hat ja dann erwartet, Quantum Conundrum wird das neue Portal und das wird total super, weil das ist jetzt so der neue, ja, Portal hat ja schon noch immer diesen wie soll ich sagen, Ultra-Nerd-Charakter, weil es halt total viele Wortwitze gibt aus dem Spiel und The Cake is a Lie, wenn man das irgendwo sagt, dann brechen alle in Gelächter aus und jeder denkt sich, was für ein toller Witz und nur ich verstehe den und solche Sachen. Und bei Quantum Conundrum hat man... Wie bitte?
Nix.
Ich habe es echt nicht verstanden.
Aber du hast komische Freunde, die das noch witzig finden. Ich finde, man wird schon immer schief angeschaut, wenn man diesen The Cake-Witz macht, weil der schon so ausgeleiert ist, oder?
Ausgeleiert?
Du hast Rudolf in diesen Podcast eingeladen und sagst zu mir, ich habe komische Freunde. Aber
ja, das stimmt natürlich. Okay, point for you.
Touché. Genau, bei Quantum Conundrum war es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir es gekauft und habe dann so die ersten Level mal gespielt und dann habe ich es irgendwie vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, warum, was da war. Müsste ich aber eigentlich mal weiterspielen, weil es war nicht so schlecht, aber es ist nicht das Überspiel geworden, was sich alle erwartet haben.
Es ist einfach so belanglos irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, aber ist Portal nicht auch irgendwie belanglos?
Was?
Also, wenn man es so betrachtet?
Nee.
Oder was heißt denn belanglos? Also, oder?
Naja, es hatte eben diesen, wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen Spiele nicht nach dem bewerten, was sie hätten sein wollen oder sollen. Also es ist kein Portal, aber für sich gesehen war es schon so ein bisschen fad, fand ich. Also der Ansatz war ja super. Man hatte diese drei, glaube ich, gell, drei unterschiedlichen Entschuldigung. Man konnte wechseln zwischen dieser, wie nennen wir es denn?
Es gab so eine Fluffy-Welt, wo alles so...
Ja, aber es war ja keine Welt, sondern man konnte ja die Dimension, das habe ich gesagt. Ja,
Dimension, ja.
Man konnte, während man läuft, in die Fluffy-Dimension, in die schwere Dimension und die umgekehrte Schwerkraft, glaube ich, wechseln. Und dadurch konnte man eben so einen Puzzle-Plattformer bauen, wie Portal es mit diesen Portalen geschafft hat. Der Ansatz war super, aber dann alles andere blieb halt so auf der Strecke. Also die haben sich einen tollen Sprecher organisiert, nämlich den Q von Star Trek. John Lancey, als der Professor, und das war aber auch schon das Einzige, was dann noch an Portal erinnert hat, und alles andere fiel dagegen völlig ab. Also man ist dann von einer Rätselkammer zur nächsten gelaufen und die Steuerung hat nicht richtig funktioniert, man musste dann sehr präzise hüpfen und über Hindernisse kommen und man hat dauernd nur noch geflucht, weil es nicht richtig funktioniert hat. Also ich habe zumindest gemerkt, okay, da fehlt einfach dieses ganze Herzblut, was in Portal gesteckt wurde, fehlt hier. Der Ansatz war gut, aber dieses ganze, die Ausarbeitung hat dann ging völlig den Bach runter, fand ich.
Mhm. Ja.
Hat mich dann mehr geärgert, als dass es mir Spaß gemacht hat.
Okay, ja, also ich glaube auch, dass viele Leute haben auch gesagt, das ist eigentlich schade, dass das Spiel nicht in der Ego-Perspektive funktioniert hat, weil man hatte ganz oft so knifflige Sprungpassagen,
genau,
und ist halt ständig irgendwo abgestürzt, weil man irgendwie das nicht genau getroffen hat, weil man das in der Ego-Perspektive eben nicht genau steuern konnte. Und das ist natürlich gerade für ein Puzzlespiel extrem frustrierend, wenn du irgendwie so einen ganz kleinen Sprung schaffen musst und irgendwie wegen das Gefühl hast, du rutschst halt jetzt wegen einem Millimeter, weil du einen Millimeter zu weit nach rechts gesprungen bist, ab, und das kann halt einem schnell so ein Puzzlespiel verleiden, wenn die Mechanik nicht funktioniert, nicht richtig. Und
es hat aber ein paar Highlights, hat's schon, also so ein paar Mind-blowing-Momente, wo du dann denkst, ah, so war das gemeint und an der Stelle muss es zu Fluffy und dann da wieder die Schwerkraft und dann ergeben sich da schon ganz coole Sachen, aber diese Highlights, diese Magic Moments, die gab es halt irgendwie ein, zwei Mal und der Rest war sehr solide Rätselkost. Also auch da fand ich zu wenig Kreativität dann in dem Spiel selber.
Man hat sich halt mehr erwartet. Da sind wir jetzt natürlich wieder bei dem Thema, sollte man ein Spiel an den Erwartungen messen oder an dem, was es tatsächlich ist, aber es ist schon... Dieser Name Kim Swift und Portal, das ist schon mit reingeflossen in die ganze Erwartungshaltung. Und dann ist natürlich klar, dass das konnte ja fast nur enttäuscht werden.
Aber wie gesagt, selbst wenn du das ablegen kannst und du sagst, okay, mit diesen drei Dimensionen kann ich also jetzt Rätsel machen, allein dadurch hatte man schon mehr Erwartung. Ja? Und das muss das Spiel dann aber auch tragen. Ja? Also die erste Stunde macht dir solche Hoffnungen auf das Spiel und dann ist es einfach 0815. Ja. Schade.
Genau, ein Spiel haben wir noch in diesem Monat, und zwar, jetzt überlege ich, wie ich das möglichst schön falsch aussprechen kann.
Wir ignorieren es einfach, es hat nämlich keiner gespielt.
Steel Bataillon Heavy Armor.
Heavy Armor!
genau. Aber Rudolf, du hast ein Spiel mit Heavy Armor im Titel nicht gespielt.
Nein, ich zu viel Blechwaffe in der Hose ist für mich nichts.
Okay, ganz kurz zwei Worte dazu. Das war das Spiel, was Kinect endlich für die Hardcore-Gamer etablieren sollte. Und das ist voll in die Hose gegangen. Und zwar, das hat überhaupt hinten und vorne nicht funktioniert. Also man sollte diese Mech-Roboter dann steuern mit Kinect-Gesten, also das heißt, wenn man dann irgendwie so die Hand zur Faust nach oben geballt hat, dann hat man die Klappe geöffnet und wenn man irgendwie die nach vorne geworfen hat, dann sollte man schießen. Und ich habe das einmal bei uns im Büro 10 Minuten ausprobiert und es war ein Riesenspaß, aber nicht das Spiel, sondern einfach, weil es hinten und vorne nicht funktioniert hat. Also das hat Kinect hat überhaupt nichts erkannt und es war unmöglich, dieses Spiel zu steuern und es war eher lustig, die verzweifelten Leute, die Gestik vor dem Fernseher gemacht haben, völlig verschwitzt versucht haben, diese Mechs zu steuern. Das hat überhaupt nicht funktioniert und das war, glaube ich, der endgültige Todesstoß dafür, dass Kinect eben doch nicht für nicht mehr funktioniert als Hampelspiele oder irgendwelche sinnlosen Gadgets, die Objection. Keiner braucht. Gerne.
Oh. Also ich gebe dir recht, dass das Kinect nicht für die Bewegungssteuerung sich so durchgesetzt hat und an dem Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, hat man auch gesehen, dass es keiner wirklich geschafft hat, außer für Tanzspiele und so weiter. Aber ich liebe mein Kinect für die Sprachsteuerung. Ich möchte es nicht mehr hergeben. Ich habe Mass Effect komplett mit Sprachsteuerung durchgespielt.
Und ja, okay, aber dann jetzt Konter. Das ist ja, wir machen jetzt wie im englischen Debattierclub. Du hast jetzt dein Gegenargument gebracht. Ich werde das jetzt wieder entkräftigen. Dafür brauche ich kein Kinect. Eine Sprachsteuerung könnte auch einfach über ein Headset funktionieren, wenn die in der Xbox irgendwie einen zusätzlichen Chip vielleicht noch hätten, das gebe ich zu, der diese Sprachsteuerung berechnet, dann brauchst du kein Kinect dafür, sondern würde einfach ein Headset reichen, über das du Befehle gibst.
Ja, zugegeben. Punkt gestattet, mein Herr, aber dieser Chip ist eben halt in der Kinect. Also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass eine Xbox-Revision mit diesem eingebauten Sprachchip nötig wäre.
Ja, und dann verstehe ich das auch. Ich fand das nämlich genauso bei Mass Effect 3, haben sie es ja auf der E3 auch irgendwie vorgeführt, also auf der letztjährigen, weil da haben sie dann auch gesagt, ja, und man kann jetzt dann Befehle geben und die Konversationen, die man hält mit den anderen Charakteren, die kann man auch alles aussprechen und dann siehst du halt die Dialogoptionen eingeblendet und sagst dann den Satz und dann sagt das dein Shepard. So, und da habe ich mir gedacht, ja, aber dafür brauche ich doch kein Kinect, das kann ich auch einfach über ein Headset machen und das ging auch bei hier, Endwar ging das schon. Oder?
Endwar, ja, hat es versucht, glaube ich, gell? Dieses, war das nicht dieses.
Das war ein Strategiespiel, wo man dann immer so.
Ja, genau.
Unit A, go to C oder so. Und dann sind die da hingefahren und ja,
haben sie. Tom Clancy's Endwar.
Genau, das war das, ja.
Ja, aber eben seit Kinect macht mir das auch Spaß, wie ein Depp im leeren Zimmer zu sitzen und irgendwas zu rufen, so: Shotgun! Und das Witzigste ist dann immer, wenn meine Frau vom Nebenzimmer war.
Ja, das ist nämlich immer das Problem. Und das habe ich auch öfter mal bei, also das habe ich bei Siri, also für die iPhone, weil ich dann immer, eigentlich ist es ganz praktisch, aber ich setze mich natürlich nicht in der U-Bahn hin und rede mit meinem Handy. Mhm. Und das gleiche Problem habe ich dann immer auch bei so 3DS-Spielen, dass das manchmal muss man da irgendwie unangenehme Sachen machen. Oder bei DS-Spielen schon, irgendwie bei manchen Adventures, weiß ich, irgendwie dieses eine, wie heißt es, Hotel Dusk oder sowas, da musste man dann auf dem reinpusten und so Sachen machen.
Oh, das ist so peinlich,
echt. Genau, das ist halt extrem peinlich, wenn man irgendwie in der U-Bahn sitzt und dann da irgendwie in der Öffentlichkeit und pustet dann in sein Gerät. Und das nicht nur so einmal geht das noch, weil dann denkt jeder so, ja, der hat halt jetzt gerade Staub vom Bildschirm geblasen, aber wenn
du
das
dann halt sprecht ihr da?
Minutenlang machst, ja. Aber gut, ja, wir schweifen
man kommt
ab.
Man kommt sich im leeren Zimmer auch wie ein Bekloppter vor, wenn man seine Xbox anschreit. Ich kann es aber nur jedem empfehlen, wenn ihr einen wirklichen Kinect habt.
Ich schreie meine Xbox auch immer an, aber halt nur, weil ich bei dem Endkampf sterbe oder so. Aber die macht dann deswegen nichts. Ja.
Aber kommt über diese Hemmschwelle, euer Kinect anzubrüllen. Das macht wirklich, es bringt wirklich was. Also gerade bei Mass Effect finde ich, dann die Granaten zu werfen über Sprachsteuerung oder den Teamkameraden zu sagen, was sie machen sollen oder die Sprüche, ohne in dieses Ringmenü zu gehen, auszuwählen und die Waffen zu wechseln, das ist wirklich auch eine Erleichterung im Spiel. Also es bringt einem auch
Spieler. Was muss man denn rufen, wenn man die Granate wirft? Feuer im Loch?
Ja.
Oh nein, das war eine Steilvorlage.
Nein, auf Rudolf. Deutsch funktioniert die Sprachsteuerung noch nicht so richtig.
Ach so.
Noch nicht. Grenade natürlich einfach.
Ach so, okay. Feuer im Loch. Genau. Wir hatten im Juni noch die E3-Messe, den wahrscheinlich wichtigsten
Die nehmen wir noch mit.
Termin, genau. Für die weltweite Spielebranche. Und da muss ich sagen, boah, war die dieses Jahr langweilig.
Boah, aber hallo.
Also. Wollte ich gerade anmerken, dass ich nichts anderes mitbekommen habe als, boah, war die langweilig zu lesen in allen Medien. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass einfach jetzt der Hardware-Sprung passieren muss irgendwann.
Ja, das ist ja die Frage, ob dann wirklich 2013 auf der E3 jetzt die neuen Konsolengenerationen dann angekündigt werden. Dann wäre da so wieder ein bisschen was, aber ich fand die dieses Jahr sehr langweilig ist. Das Einzige, was es für mich so ein bisschen gerettet hat, war das, wie heißt das von Ubisoft, das
Sleeping Dogs.
Watch Dogs. Ja, das war so der einzige, wo ich gedacht habe, ah ja, da war noch mal was Schönes auf der, wo man auch gesagt hat, Mensch, grafisch toll, auf was für eine Hardware läuft denn das, dass das so aussehen kann. Und
ich glaube ja immer noch nicht, dass es auf den aktuellen Konsolen kommen wird. Das sah so nach Next Generation aus, also es lief definitiv auf einer höheren Hardware.
Das zum Beispiel fand ich überhaupt nicht. Das habe ich so oft gehört, das kann nicht sein, dass es auf der da habe ich das Ding nur vielleicht als, wie heißt es immer so schön auf YouTube, haben sie das mit einer Banane aufgenommen, wenn die Beiträge so streichlich krisplich sind. Aber das sah doch nicht anders aus als die anderen Titel auch jetzt.
Ah, fand ich schon. Also ja. Du darfst auch nicht, also es war nicht nur das Optische, sondern es genau. War auch so, wie diese ganze Stadt aussah. Also dass du eben, wenn du hast dann diesen Unfall, und im Vordergrund ist dann und im Hintergrund wuseln Leute rum und der andere Verkehr läuft aber noch irgendwie so, die fahren alle um dich rum und das ist alles so viel, was da berechnet werden muss. Und das ist, glaube ich, fällt zunehmend der Xbox ja besonders schwer, diese ganzen Nebenherberechnungen noch zu machen, damit so ein Open World auch wirklich glaubwürdig ist. Und
Na. Bei Urban Riot für die PlayStation 2, ja, da laufen ja auch Leute rum.
Ja.
Ja, also zumindest die Ankündigung war ja dann, das wird noch auf bestehenden Generationen kommen, aber da.
Es könnte tatsächlich, ich glaube auch tatsächlich, wenn einer der großen Hersteller clever ist, dann kaufen sie sich das ein. Also dann sagt Sony, hey Ubisoft, wir zahlen euch einen Arsch voll Geld, damit das exklusiver Launch-Titel für die PS3 wird. Und das wäre für mich tatsächlich möglicherweise.
PS3?
PS4. Ja. Möglicherweise ein Grund, dann mir so eine Konsole zu holen, wenn ich wüsste, das gibt's als Launch-Titel mit dazu.
Ja. Aber das war auch echt fast das einzige Highlight. Also ich meine, was auch mit Erschrecken festgestellt werden musste, ist, dass Sony die Vita völlig ignoriert hat auf der E3. Mhm. Nachdem sie jetzt irgendwie immer jedes Jahr in Folge sagen, das wird das Jahr der PS Vita und so. Also das ist jetzt das Neue, das ist das Jahr der PS3. In dem Jahr, wo die PS Vita rauskam, auf der E3 nichts für die Vita zu zeigen, fand ich schon ein Armutszeugnis. Also das hat mich wirklich so ein bisschen traurig gemacht. Ja. Auf der Gamescom haben sie es dann ein bisschen umgedreht. Auf der Sony-Pressekonferenz war dann sehr viel Vita, aber da war dann leider auch nicht so wirklich Tolles dabei,
bis auf zwei, drei Sachen. Ich finde, die verstehen das immer falsch. Also weil die zeigen dann ja immer nur so Tanz- und Kinder- und Hüpfspiele und zeigen, wie toll jetzt irgendwie das neue ESPN Basketball Live jetzt auch auf Xbox Live läuft und so. Mhm. Das sind aber alles so Sachen, die interessieren mich halt als Gamer nicht. Dann kommt immer das Argument, ja, aber die Pressekonferenzen sind ja nicht für Gamer, sondern die sind ja gemacht, damit auch mal die anderen Leute so da sehen, was es da alles so gibt auf der Konsole. Da sag ich jetzt aber, ja, aber diese anderen Leute, die gucken die E3 nicht. Die interessieren die, also die Leute, die dann irgendwie zum Best Buy oder zum
Media Markt gehen,
die gucken sich doch so eine Pressekonferenz nicht an, sondern, oder, und gerade in Europa, da setzt sich niemand, der sich nicht total krass für Spiele interessiert, setzt sich nachts um 3 hin und schaut sich irgendeine Pressekonferenz an. Live. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, da sollen sie doch ruhig die Hardcore-Gamer zufriedenstellen, indem sie halt ein neues Halo mal zeigen und ausführlich. Halo!
Ja, die Halo sollten eine Core-PK machen und eine General Interest-PK, also Pressekonferenz.
Ja. Ja.
Wobei ich schon zugeben muss, ich bin da auch nicht so anfällig eigentlich, aber ich entdecke jetzt, also ich ertappe mich, wie ich in letzter Zeit sehr viel bewusster als früher die Hand
in die Hose
auf dem Dashboard die Updates mir anschaue.
Welche Updates?
Ja, zum Beispiel, jetzt gibt es wieder die neue NBA-App auf dem Dashboard oder so Schnickschnack, der eigentlich mit dem Spielen gar nichts zu tun hat. Also das ist die Strategie bei mir als Kernspieler. Langsam befürchte ich, trägt es Früchte. Was kann ich tun, Herr Doktor?
Dass die Xbox als Mediencenter mehr, also in Amerika war doch wirklich auch die Aussage, dass mehr Leute die Xbox für Multimedia-Inhalte nutzen, also für Netflix, Filme gucken und so weiter und weniger zum Spielen. Und diese Strategie sollte ja aufgehen, dass Sony und Microsoft gesagt haben, wir wollen, dass unter jedem Fernseher dieses Mediencenter Xbox oder PS3 steht.
Also ich bin der Überzeugung, ich wünsche mir jetzt schon seit wie vielen Jahren, ich kann es nicht mehr erzählen, dass Netflix tatsächlich jetzt in dieses Dashboard mal kommt. Und das letzte Mal, dass ich da noch Hoffnung hatte, war, als sie
jetzt für Gesamteuropa Arbeitnehmer gesucht haben, unter anderem eben auch deutschsprachiges. Mhm. Vielleicht kommt das Ding ja trotzdem nächstes Jahr endlich auf die Xbox, weil das wäre wirklich ein Grund, sich das ohne zu zögern dann ins Wohnzimmer zu stellen.
Ja, das ist auch ja immer das Problem bei diesen Pressekonferenzen, dass dann tolles Zeug gezeigt wird, aber du weißt vorher schon, das werden wir sowieso alles in Europa nie kriegen. Oder vielleicht noch in Europa, aber auf keinen Fall in Deutschland, weil da kannst du dann vergessen, dass du irgendwie Hulu und Netflix und die Sky, was weiß ich was, Sachen dann bekommst.
Wir haben nur Sky Dumo.
Genau.
Der Sky Dumont-Kanal.
Zeitlos gut.
Da gibt es da nur edle Tropfen und Mano-Mann-Anno-Werbung. Mano-Mano-Mann.
Und The Dödel Preparator.
Genau. Super.
Ich würde den abonnieren, den Sky Dumont-Channel.
Echt?
Ja. Ja, stimmt. Aber was ich immer mehr Leute in meiner Timeline schauen, zum Beispiel das Media Center, also ZDF oder ARD, nee, nur ZDF, glaube ich, gell?
Also über die Xbox. Ich schaue meine ZDF-Sendungen immer über diese
Xbox. Also die Pixelmacher zum Beispiel schaue ich über die Xbox, ja? Solche Sachen. Oder die, also da Media Center wird da, glaube ich, schon auch immer mehr genutzt. Und ich bin mal gespannt, wenn die ganzen Optionen dann
für uns kommen. Ja, absolut. Und das zeigt ja auch, wie gut das funktionieren kann. Also wie wichtig, weil du eben nicht dich an den Rechner setzen musst, sondern weil du hast dieses Gerät da. Und das zeigt ja auch das Potenzial, dass eben solche Sachen wie Hulu oder Netflix dann hätten, bei uns auch, wenn wir sagen würde, hey, du kannst da hier auf Knopfdruck die neue Family Guy-Folge schon anschauen, weil die steht da halt dann irgendwie, sagen wir mal, wenn die in den USA läuft, ist ja oft so, dass die dann irgendwie danach noch eine Woche im Internet verfügbar ist, kostenlos, ja. So. Außer halt, wenn du aus Deutschland kommst, dann bist du irgendwie per Regional-IP geblockt. Und das ist eben so ein bisschen, wo ich mir sage, das ist eine super Idee, weil dann kann ich mir gleich die neueste Folge Family Guy angucken, weil die eben der Sport dann ist für eine Woche. Und ich muss aber mich nicht an die Zeiten halten, an die Sendezeiten, sondern ich kann es dann einfach irgendwann mal angucken, wenn ich dann gerade Lust habe. Oder das ist dann schon, hat für mich Potenzial, ist halt immer nur schade, dass wir in Deutschland einmal außen vor bleiben.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, warum wir noch keine neuen Konsolen gesehen haben. Weil jetzt haben sie die Userbasis quasi groß genug bekommen. Und auch so Bestrebungen wie Kinect und Move hat man ja gesehen, dass diese Generation noch rausgezögert werden soll, ja. Weil natürlich jetzt auch langsam die Gewinne reinlaufen, wenn dann genügend Leute die Konsolen haben und sich noch Zubehör dafür kaufen und so weiter. Und man muss ja schon auch sagen, dass so Sachen wie Move und Kinect die Gerätefunktionalität schon nochmal verlängert haben und auch die ganzen Updates, die Xbox Dashboard erfahren hat. Mir kommt es jetzt nicht vor wie eine 5 Jahre alte Konsole, ehrlich gesagt.
Absolut, und das stimmt, was du sagst, eine PS4 oder eine Xbox 27 oder so fängt ja erstmal wieder bei Null an. Also die hat ja wieder erstmal keiner und man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle 360-Besitzer sich dann automatisch auch die Nachfolgegeneration kaufen.
Überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn so Titel rauskommen wie Halo 4, die grafisch auch dermaßen gut aussehen, dass man sich fragt, was soll denn eigentlich die neue Generation so wirklich mehr bringen?
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja eigentlich kein so ein großer Computerspieler. Aber wenn ich dann mal ein Spiel sehe, auf einem richtigen High-End-PC und auch ein richtig grafisch ausreizendes Spiel, dann denke ich mir immer, holla, da ist aber einiges geboten auf richtigen High-End-PCs. Also da ist der PC schon so deutlich weiter voraus. Mhm. Und ich glaube, jetzt hat man immer noch das Gefühl, ja, schaut doch immer ganz okay aus, aber ich glaube, da ist schon noch viel, viel mehr drin.
Ja, Far Cry 3 zum Beispiel, da sind Welten dazwischen auch noch grafisch, obwohl es gut aussieht auf der Xbox, aber man darf den Fehler eben nicht machen, es mal auf PC anzugucken, da gebe ich dir schon recht, ja.
Das stimmt, aber so. Gut, haben wir die E3 auch geschafft, sind wir jetzt bei der Jahresmitte.
Gab es denn sonst wirklich keine Highlights sonst auf der E3, außer Watch Dogs?
Na, also für mich nicht.
Asher war auf der Bühne.
Erwartet, dass Ubisoft praktisch mit einem einzigen Spiel die Messe gewonnen hat. Insofern.
Ja, ich meine, die Wii U war natürlich noch ein bisschen Thema, klar. Aber da kommen wir ja später
dazu. Weil die ja wirklich dann auch später gelauncht ist. Und wie gesagt, die PK dazu von Nintendo war alles andere als ein Highlight, weil ich habe auf der PK immer noch nicht genau verstanden, wie das eigentlich funktioniert, das Gerät. Und das ist halt schon, das ist schon fast eine Kunst, wenn man irgendwie in einem halben Jahr eine Konsole launchen will und man schafft es nicht, auf einer Pressekonferenz dieses Gerät vorher irgendwie ein bisschen
zu schaffen. Auf zwei Pressekonferenzen.
Ja, so. Deswegen, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Haben die Hälfte geschafft. Wieder im Schweinsgalopp atemberaubende 3 Monate gerade mal geschafft. Und wir hören uns morgen wieder zum Jahresschluss-Endspurt.
Jawohl.
Bis dann.
Dann mit Micha.
Schauen wir. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Michael Tertupan. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Vielen Dank.